Also, ich nehme mal an, wer von euch war Sonntag da? Gut, gibt trotzdem nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die Anfänge der ganzen Geschichte, das wisst ihr ja noch, wie ich dazu gekommen bin, zu dem, was da passiert ist bei mir. Und rausgekommen ist dabei, dass Gott gesagt hat, schau mal, geh da rein, fang an, dem hinterher zu gehen, ich will dir was zeigen. Also, die Kurzvariante dessen, was wir am Sonntag gehabt haben, ist folgendes. Ökonomie bedeutet tatsächlich Oikos im Sinne der Haus oder der Wirtschaftsgemeinschaft. Okay? Ein Haus oder eine Wirtschaftsgemeinschaft, die ein Nomos, Gebräuche, Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, Ordnung hat. Ökonomie bedeutet, dass wir ein gemeinschaftliches Verständnis haben davon, wie wir uns als Gemeinschaft aufrechterhalten und ausdehnen können. Okay? Und dieses Prinzip, dieses soziale Wissen, fast kulturabhängig, dieses Wissen über die Art und Weise, wie wir Menschen leben können, zusammen, wie wir uns aufrechterhalten, unsere Gemeinschaft, wie wir Versorgung erleben können, wie das funktioniert und wie wir das auch im besten Fall vielleicht ausdehnen können, basiert auf einem Prinzip, das heißt do ut des. Ich gebe dies, damit ich das bekomme. Okay? Es ist immer gebunden an eine Gegenleistung. Und dieses Prinzip ist für uns so normal, wie, keine Ahnung, das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. In der Regel aller Fälle ist es für uns fast schon abstrakt, diesen Punkt zu hinterfragen. Und zwar nicht, weil der Heilige Geist uns nicht dahin führt, sondern weil die Welt außenrum um uns so ist, dass es normal ist, uns für uns daraus zu leben. Okay? Und zwar nicht nur und nicht vor allem dann, wenn du dein Brötchen kaufst. Okay? Das heißt, wir haben für uns ein Prinzip und eine Art und Weise, wie wir miteinander leben, was tatsächlich auf Erwartung und Verpflichtung basiert. Ich tue etwas, damit du mir was tust. Okay? Ich habe eine Erwartung, dass wenn ich dies oder jenes tue, dir dies oder jenes an Geld oder Tauschmittel gebe, ich mich in dies oder jener Art und Weise verhalte. Also das kann ich auch tun, zum Beispiel, dass ich aufkreuze im Haus, dass ich aufkreuze, wenn sich die Häuser hier treffen, dass ich mit einer Haltung komme und dann erwarte, dafür passiert aber etwas. Und dieses Prinzip prägt ganz stark unser Miteinander, vor allem in der westlichen Hemisphäre, okay? Und dieses Verhältnis von Erwartung und Verpflichtung, die daraus entspringt, wenn ich sage, ich gehe zur Arbeit, weil ich da Geld bekomme, okay? Jetzt lasse ich mal die Schuhe aus dem Spiel. Wenn ich in die Arbeit gehe und sage, gehe dahin und bringe meine Arbeit dahin, leiste etwas, dafür kriege ich dann Geld. Dieses Prinzip fängt an, wechselseitige Schuldverhältnisse zu generieren. Wenn wir, jetzt lass mal den Punkt außen vor, dass wir übereinkommen können, wir machen das so, weil wir merken, es wäre richtig. Wenn wir sagen, wenn ich mit dieser Haltung drangehe, dass meine Versorgung, das ist für uns Christen ja gerade ein Punkt, wenn meine Versorgung, weil die liegt in Christus, okay? Und was genau das bedeutet, ist tatsächlich auch so ein Geheimnis, von dem Joel gesprochen hat, weil ich kann Christus erkennen als Versorger, ich kann Gott begegnen als Versorger. Aber wenn ich hier hinkomme und sage, okay, ich tue das, ich leiste dies, damit ich diese Versorgung bekomme, okay? Dann entstehen Schuldverhältnisse. Dann, wenn der Aaron kommt und sagt, Sebastian, ich stell dich an, du leistest 40 Stunden ab, alles klar, ich schulde ihm 40 Stunden Arbeit. Im Gegenzug dafür schuldet er mir aber, je nachdem, wie gut ich verhandelt habe, ein bisschen Cash, okay? Und diese Schuldverhältnisse und dieses Prinzip der Gegenseitigkeit hat eigentlich auf der Welt etwas geschaffen, und zwar Wohlstand, vor allem in der westlichen Welt. Und das Ganze geht zurück in der ersten Formulierung. Das als Prinzip ist es wesentlich älter, okay? Viel, viel älter. Viel, viel, viel älter. Das ist nämlich schon, seitdem es die Menschen da gibt, da dieses Prinzip, okay? Das hat ein schottischer Moralphilosoph, Adam Smith, pointiert formuliert, in dem Werk The Wealth of Nations, der Wohlstand der Nation. Und ich lese es nochmal vor. Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor, gib mir, was ich wünsche und du bekommst, was du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir, dass wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahren. Wir werden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe, also wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. Das heißt, diese Idee von der Art und Weise, wie wir zusammenleben können, ist bei uns so normal, dass ich mit dem, was ich komme oder mit dem, was ich dir anbiete, viel mehr deinen Vorteil in den Vordergrund stelle, als dass ich es tun würde aus dem Herzen, was freigebig ist. Ich sage schon mal, diesen Vorteil hast du davon, wenn du bei mir die Brötchen kaufst. Diesen Vorteil hast du davon, wenn du dich bei mir versichern lässt. Diesen Vorteil hast du davon, wenn du dir Grafik bei mir machen lässt, okay? Nicht vom Wohlwollen, dass ich sage, weißt du was, dir tät's gut oder für dich wäre das gut und ich spüre das und dies hat der Heilige Geist für dich, sondern wegen meinem Vorteil. Ich spreche die Vorteile von den anderen an, ich spreche, und dieses wechselseitige Prinzip bringt tatsächlich eine Dynamik in Gemeinschaft, die einen Wohlstand generiert hat, okay? Zwar nicht überall, das könnte man sagen, aber wir sitzen ja zum Glück auf der guten Seite. Deswegen ist das Prinzip genauso auf der ganzen Welt vorhanden, okay? Das macht es wahrscheinlich nicht einfacher, wenn du mehr hast oder so ein Niveau gewöhnt bist, wie wir es gewöhnt sind. Und Jesus selber sagt, schau mal, das Problem ist, sei nicht wie die Pharisäer, die an den Ecken beten, damit sie gesehen werden. Die in den ersten Reihen sitzen, die auf dem Marktplatz ganz vorne sind, ganz laut sind, damit sie etwas bekommen. Wenn du fastest, dann sei so drauf, dass du dich so kleidest und dich wäschst, dass du nicht erkannt wirst als einer, der fastet. Okay? Wenn du deinen Vater bittest und bete, dann geh in deine Kammer, wo es niemand sieht, weil dein Vater, der im Himmel ist, der sieht dein Herz und der wird es dir vergelten. Und Jesus spricht, und ich werde das jetzt nicht mehr vorlesen, genau dieses Prinzip von Leistung und Gegenleistung an. Und zwar in einer ganz breiten Art und Weise, dass er sagt, sei nicht so drauf, mach das nicht, sei nicht so drauf, dass du für das, was du tust, eine Gegenleistung erwartest. Er sagt, deine Inspiration, das, was dich motiviert, etwas zu tun, lass es nicht die Gegenleistung sein, die du erwartest. Wenn du etwas tust, dann tu es frei, aber nicht in der Haltung, ich erreiche dadurch was. Und Jesus spricht als allererstes die Ehre an. Dein Stand, wer du bist, was dich ausmacht. Er sagt, mach's nicht deswegen, weil du hast deinen Lohn dahin. Und die Inspiration, die bringt dich um das, was scheinbar deine Seele haben will. Das, wonach deine Seele begiert in dem Moment, wo sie sagt, hab das gesehen, von mir kommt's. Dieser Moment ist ein Betrug in deiner Seele. Und zwar, weil sie dir was vorgaukelt und du sagst, alles klar, wenn mich jetzt jeder sieht beim Beten, dann kriege ich die Ehre. Und weißt du was? Du wirst sie kriegen, vielleicht. Du hast sie aber ganz sicher nur so lange, bis du stirbst. Okay? Und der Punkt, was du wirklich freisetzen hättest du können für dein Leben in dem Moment, ist für den Arsch. Muss man echt so sagen. Es ist weg. Du hast deinen Lohn dahin. Und das sagt Jesus, mach's nicht so wie die, die sich alle Schätze hier auf der Erde suchen. Mach's nicht. Das zweite, was er anspricht, ist genau das Umkehrprinzip, und zwar das Schuldvergeben. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und ihr kennt's, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist nichts anderes, dass ich die Schulden vergebe und mir genauso vergeben wird, wie wenn ich sage, ich komm her, ich krieg Folgendes von dir dafür, dass du das von mir kriegst. Das ist eine Umkehr. Das Schuldenvergeben ist das Umkehrprinzip von dem, dass ich die Schulden einfordere. Okay? Und das hat eine Korrespondenz zum Himmel, weil Gott wird dich als mich und mich, ich andersrum, Gott wird mich und dich als Maßstab dafür nehmen, wie er uns die Schulden vergibt. Der nimmt dein Herz als Maßstab. Alles klar? Alle Schulden von mir vergeben gekriegt? Wie gehst du um? Wie gehst du um mit den Leuten, die sich an dir versündigen? Und er sagt, schau mal, wo ist dein Herz? zielt es echt darauf ab, dass du Gerechtigkeit hier auf der Erde erfährst, im Sinne der Gerechtigkeit dieser Welt, dass alle gleich sind? Zielt dein Herz darauf ab, dass es diesen Lohn bekommt? Ist das die Kraft in deinem Herzen, die dich weitergehen lässt und vielleicht noch das Wochenende durcharbeiten lässt, dass du morgen 5.000 Euro auf deinem Konto hast? Ist das die Kraft? Ist sie es? Wenn ja, dann ist dein Schatz hier auf der Erde. Weil du wirst einen Lohn dafür ausbezahlt bekommen. Es ist nicht so, dass du ihn nicht kriegst. Du kriegst ihn, aber hier auf der Erde. Und er sagt, mach's nicht. Sammel dir lieber Schätze im Himmel, weil da sind keine Motten und kein Fraß, weil es nicht kaputt gehen kann im Himmel. Unter dem Aspekt, im Gegensatz zu dem, was ich am Sonntag gesagt habe, weil wenn du jetzt sterben würdest, schön, bist beim Herrn und so weiter, alles toll. Unter dem Aspekt ist die Zeit hier auszunutzen, damit du Schätze im Himmel hast. Ich meine, es liegt eh nicht in meiner Hand, wie lange ich hier bin. Aber unter dem Aspekt kannst du sagen, also, dann lass uns Gas geben, lass uns Schätze im Himmel sammeln. Okay? Und Jesus sagt, schau mal, dieses Prinzip, dies für das, dass ich eine Gegenleistung kriege dafür, dass ich dir Schulden vergebe, weil du sie mir vergeben hast, dass ich mich bewege, weil ich weiß, morgen kann ich diese Schuld bei dir einfordern. Dieses Prinzip nennt Jesus den Mammon. Er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren haben über dir. Entweder du liebst den einen, hast den anderen oder folgst dem einen nach und dem anderen nicht. Do ut des ist der Mammon. Und das ist ein soziales Wissen und ein Prinzip, die Basis für unseren Wohlstand. Und das ist so normal für uns. Und es fängt nicht an, da wo du Kohle hast, okay? Kohle musst du erstmal haben. Und Besitz. Ehre kann ich dir einfacher geben. Und sie mir einfacher nehmen. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen und ich werde kein Zeugnis annehmen von irgendeinem hier. Ich suche nicht die Ehre von irgendeinem hier, sondern ich suche sie vom Gott, von meinem Vater, okay? Da ist einer der Zeug von mir. Ich suche die Ehre von meinem Vater. Und das sage ich, damit ihr errettet werdet. Okay, Jesus sagt das, damit wir errettet werden, damit wir was verstehen. Okay? Und er sagt, schau mal, bei all dem, weil das ist der Geist, der in der Welt herrscht. Die Welt ist so drauf, du musst schaffe, schaffle, Häusle bauen. Ne, das erzähle ich jetzt nicht. Bei uns neben Klo hing das Lied der Schwaben. Also, das habe ich auswendig gelernt, deswegen könnte ich es jetzt vortragen. Aber es sind tolle Leute. Na, ihr wisst, was ich meine. Jesus sagt, schau mal, guck mal, dieser Geist in der Welt. Ja, die Partner sind da drin nicht anders, okay? Die Norddeutschen auch nicht, okay? Das ist nicht der Punkt. Bei denen hat man es nur gemerkt, bei den Schwaben, dass sie fleißig sind. Und das sieht auch jeder, weil es einer der reichsten Gebiete ist. Okay, und die sind gut damit umgegangen. Zumindest im Vergleich zu den anderen. Aber aus Sicht des Königreichs, das ist was anderes, okay? Aber auf der Ebene kannst du die Schwaben echt ehren. Nur um das klarzustellen. Die Ausrichtung in der Welt aber ist, dass dieses mich orientieren danach, dass ich versorgt werde, dass ich darüber tatsächlich eine Versorgung bekomme. Jesus sagt, seid nicht wie die Nationen, die sich sorgen um das, was sie essen sollen, um das, was sie Kleidung, was sie tragen sollen. Okay? Er sagt, macht's nicht, seid nicht so drauf wie die Nationen. Und er spricht in der Stelle in Lukas 16 genau dieses Umkehrprinzip in Bezug auf die Vergebung der Schulden an. Er sagt, schau mal, da ist dieser ungerechte Haushalt, der Verwalter der Ungerechtigkeit, der ungerechte Haushalter oder ungerechte Verwalter. Der geht hin und der Herr sagt, du bist deines Amtes enthoben. Und er sagt, was mache ich denn jetzt? Arbeiten kann ich nicht wirklich, betteln will ich nicht, dafür bin ich zu stolz, also weiß ich, was ich mache. ich gehe einfach hin und vergebe den Leuten Schulden. Er sagt, komm, wie viel schuldest du meinem Herrn? Und er sagt, 100 Sack Weizen. Er sagt, alles klar, schreib 60. Zum nächsten, wie viel Öl? 300 Liter Öl, ist okay. Schreib 50. Und er hat sich Freunde damit gemacht. Und Gott lobt ihn, der Herr steht drin, lobt ihn und sagt, guck mal, der ist klug, der ist weise damit umgegangen. Der Verwalter der Ungerechtigkeit ist weise mit dem ungerechten Mammon umgegangen. Und der ungerechte Mammon ist nicht Besitz, sondern die Inspiration in deinem Herzen, wie du damit umgehst. Und nochmal, das fängt bei den nicht materiellen Sachen an, nämlich deiner Ehre. Was du erwartest, wie oft bist du irgendwo schon aufgekreuzt, hast irgendjemandem geholfen. Aus welcher Inspiration machst du es? Mit einer internen Saldenliste, die sagt, weißt du was, auf deiner Liste, Harald, steht bei mir minus 50. Und deswegen, bevor ich dir nochmal helfe, mein Lieber, schau mal, dass du deinen Allerwertesten hochkriegst und mir hilfst, gell? Samstag, weißt ja, räume ich meinen Garten auf, schneide die Hecke und so. Wie ist das, diese Saldenliste in dir? Okay? Das fängt nicht mit materiellen Sachen an, sondern erst mit Sachen, die mit immateriellen Sachen, mit Sachen wie Ehre, Sachen, wo du geholfen hast und alles. Und der Mammon kümmert sich, die Inspiration dreht sich erst um dich und deinen Nutzen, den du draus hast, deinen Eigennutzen, okay? Und was in deinem Herzen wirklich als Quelle der Inspiration lebt, ist eine Frage von Liebe. Du kannst nicht Gott lieben und den Mammon dienen. Inspiration ist eine Frage der Liebe. Wen liebst du? Deswegen kann Jesus sagen, es ist die größte Liebe, wenn du dein Leben für einen Freund gibst. Okay? Wenn du dein Leben aufgibst für jemanden. Es ist der größte Ausdruck von Liebe. Und zwar nicht deiner, sondern die in deinem Herzen ist. Und Jesus hat so viel davor schon getan. Der hätte eine Saldenliste gehabt, da würden wir heute noch bezahlen. Und er hat gesagt, nein, es ist es nicht, weil genau das die Welt nicht erlösen wird. Und das Ziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Wohin? Nicht, dass die in die Ewigkeit kommt, sondern dass die hier in der Ewigkeit leben kann. Dass deine Seele fähig ist, dem Geist nachzugehen, uns aushält und nicht ausbricht, weil sie geprägt ist in der Welt. Deine Seele ist geprägt, meine Seele ist geprägt von der Welt, von Angst, von Nöten, von Versorgungsängsten, von was weiß ich was, von Geldliebe, von Machtstreben, von Sicherheit. Deine Seele ist geprägt von diesen Sachen. Und deine Seele braucht, Jesus, seine Seele hat einen Anker gebraucht. Und das war die Hoffnung, die hinter den Vorhang ging. Das war sein Anker für die Seele. Und ich kann so schnell das Geld, was ich habe, zu dem Anker meiner Seele machen, dass sie Ruhe hat. Ich habe die Geschichte erzählt, wie ich das übertrieben habe mit der Kreditkarte, mit dem Dispo, mit dem Studienkredit. Alles Sachen, die ich nicht hätte gebraucht hätte. Aber meine Seele, so verdreht wie sie war, hat sie sehr wohl gebraucht. Und ich habe mich so wenig im Griff gehabt, dass ich diesen Punkt hinbekommen habe. Und das ist Ausdruck von Sünde in meinem Leben gewesen. Und Jesus, als er über diesen Verwalter der Ungerechtigkeit redet, danach spricht er über dieses Gleichnis von Lazarus, nicht das gleiche, die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Und ihr kennt die alle. Sagt er, alles klar, schaut, der reiche Mann, der hat sein Gutes alles schon in der Lebzeit gehabt und Lazarus hat Pein gelitten. So, jetzt ist er hier und der reiche Mann ist da im Hades. Und dann kommt er die ganze Geschichte, bitte schick doch wenigstens jemanden hin. Schick Lazarus, nein, weil sie haben Mose und die Propheten. Bitte, dann werden sie wirklich, wenn du zu meiner Familie diese Leute einen schickst, der aus den Toten aufgestanden ist, dann werden sie ihm glauben. Dann werden sie glauben, dass es so rum richtig ist. Weißt du, über was Jesus redet? Weißt du, wer aus den Toten auferstanden ist und Zeugnis gegeben hat? Und interessanterweise redet er dann über Ehebruch. Ich weiß euch nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber denkt mal darüber nach. Warum redet Jesus in so einem Zusammenhang über Ehebruch? Okay, dieses Prinzip, do ut des, dies für das, dass ich etwas tue, um eine Gegenleistung zu bekommen. Dieses Prinzip ist der Mammon und er prägt unsere, nicht nur unsere westliche Hemisphäre. Wir haben sehr viel wahrscheinlich geopfert, dass das freien Lauf kriegen kann, dieses Prinzip, okay? Wir haben so viel auseinanderdividiert, dass wir dieses Prinzip sogar einklagen können. Dass meine Freiheit und meine Selbstverwirklichung so viel wichtiger ist und ich mein Recht kriege. Und das gipfelt in perversen Sachen, Leute. Guckt euch die Abtreibungspolitik an, zum Beispiel in Amerika. Und wir haben ganz schön vielen Sachen freien Lauf gelassen in der westlichen Hemisphäre. Deswegen ist es hier so viel besser, als es in vielen anderen Ländern oder Kontinenten ist. Aber das Prinzip, das ist genau das Gleiche, was da drüben oder in anderen Kontinenten einige reich gemacht hat. Nicht viele, aber einige. Okay? Und aus diesem ganzen Thema heraus kommen 4 Punkte eigentlich. Und wir haben, am Sonntag haben wir über 3 gesprochen. Das eine ist die Macht der Selbstbestimmung. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du eigentlich keine Macht mehr über dein Leben. Du hast die Entscheidungsbefugnis über dein Leben verwirkt. Lässt sie Jesus dir dennoch? Ja. Warum? Weil seine Augen durchlaufen die ganze Welt und suchen die Herzen, die ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Gott ist an deinem Herz interessiert. Deine Seele ist deine Aufgabe. Ich zeige euch nachher im Zusammenhang mit Babylon eine ziemlich spannende Stelle über die Seele, okay? Falls ich es vergesse, was ich nicht glaube, erinnert mich daran, okay? Die ist wirklich spannend. Weil die Seele ist deine Aufgabe. Dass die unter den Geist kommt, dass die dem Heiligen Geist nachfolgen kann. Gott ist an deinem Herz interessiert, dass es ungeteilt ist. Dass Gott da drin wohnt, weil du ihn liebst, okay? Und dann kommt etwas, was ich intentionale Freiheit nenne. Das hört sich technisch an, aber der Heilige Geist hat eine Intention, der hat eine Absicht für dein Leben, okay? Da geht's nicht darum, dass Freiheit bedeutet, tun und lassen zu können, was man will. Es ist einfach nicht so. In einem Königreich, da gibt's einen König, der sagt, wo es lang geht. Meine Meinung, ich kann mit meinem König reden, ich kann auch mit dem verhandeln, okay? Es gibt viele Gleichnisse, wo du verhandeln kannst mit Gott, okay? Sogar ringen kannst mit ihm. Aber er ist trotzdem der König. Okay, und die Intention des Heiligen Geistes für dein Leben, die wird wahre Freiheit reinbringen. Die wird dich von deinen Nöten, von deinen Ängsten, von deinen Sorgen wegnehmen. Weißt du, bei dem ganzen Thema geht es nicht darum, dass wir da drin verfehlen und dass wir es nicht können, sondern dass Jesus gekommen ist und Freiheit gebracht hat. Er hat das Gesetz erfüllt, dass wir da drin leben können, hier auf der Erde, dass der Himmel wieder auf die Erde kommen kann. Okay? Es geht nicht darum, dass wir, also ich aus mir heraus schaffe es nicht. Aber Jesus ist genau deswegen gekommen, weil er es erfüllt hat. Und dieser Intention nachzugehen, die der Heilige Geist hat für dein Leben, die wird dich freisetzen. Okay? Das zweite ist der Stellenwert von Ehre, Anerkennung und Besitz. Die Frage ist, wem gehören diese Sachen? Das ist alles in der Theorie, klar, ja, das weiß ja Jesus, gehört alles dir und so weiter und wenn es dann halt wirklich ans Eingemachte geht und Gott wirklich mal was von dir fordert, ist die Frage, wie entspannt bin ich denn, Sebastian? Was ist mit meinem Auto? Was ist mit meinem Haus? Mach's einfacher. Kennst du das, wenn du irgendwas gerne isst und auf den letzten Zentimetern deines Steaks klaut dir jemand sozusagen die Pommes? Das ist noch witzig, okay? Aber es gibt andere Sachen, wo du weißt, was in deinem Herzen offenbar ist. Wie ist es da drin? Wie ist es mit Ehre? Was ist, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mach Folgendes. Was passiert, wenn wir das Gefühl haben, die ganze Zeit irgendwie dem nachzugehen, dass doch der Heilige Geist seine Gemeinde kriegt? Was ist, wenn es an einem anderen Ort sowas von offensichtlich ausbrechen würde? Und zwar nicht im Sinne von Erweckung, sondern im Sinne von, krass, das ist mehr als offensichtlich, dass es bei denen tatsächlich irgendwie passiert. Was ist dann mit uns? Wie geht's unserem Herzen? Sind wir dem nachgegangen, weil der Heilige Geist es uns gesagt hat? And that's it? Oder weil wir müssen es doch kriegen. Natürlich will ich das haben. Aber was ist, wenn es woanders passiert? Was ist, wenn du derjenige bist, der permanent hier drin, keine Ahnung, das Thema Heilung reinbringt und es passiert, an einer anderen Stelle bricht es aus oder ein anderer über das, was du in deinem Herzen hast. Du hast ein Thema 5 Jahre in deinem Herzen und brütest darüber und ein anderer packt es aus im Haus. All das, was du in deinem Herzen hattest, 5 Jahre lang gehegt und gepflegt hast. Und dann? Wie geht's deinem Herzen? Ganz ehrlich, meins hätte da schon manche Herausforderung. Ganz ehrlich. Worauf sinnt dein Herz? Wo ist es, worauf strebt dein Herz? Strebt dein Herz auf die Gegenleistung, sei es in Ehre, in Anerkennung, in Besitz? Oder ist sie geleitet, ist dein Herz geleitet durch den Heiligen Geist? Und dann kriegt der Ehre, der das Wachstum gibt. Gott. Ich habe es am Sonntag gefragt, ich stelle die Frage nicht mehr. Ich finde diese Fragestunden manchmal, sind halt Fragestunden, okay. Was ist passiert, als Jesus auferstanden ist? Was hat er den Jüngern gegeben? Die Macht, Sünden, Schulden zu vergeben. Davor haben sie Tote aufgeweckt, sie haben Kranke geheilt, sie haben Wunder vollbracht. Und als er wiedergekommen ist, hat er sie angehaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist, nochmal, haben sie davor auch schon gekriegt, empfangt Heiligen Geist, dem, den ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben, dem, den ihr Sünden behalten, sind sie behalten. Das ist, was er nach seiner Auferstehung und die Pracht in die Welt gebracht hat. Die Kraft und die Macht, Sünden zu vergeben. Und die Frage ist, wie vergeben wir Schulden? Alles klar, egal, macht nichts, ist okay, hab dich trotzdem lieb, passt und so weiter. Aber nix, dir vergebe ich nicht und dir auch nicht und dir erst recht nicht und dir schon dreimal nicht. Wie vergebe ich Sünden? Jesus hat alle Schulden für uns bezahlt. Und diesen Ding, das ist genau diese Theorie und diese Sache, hat jeder von uns zu Genüge gehört, Gnade ist da, die Güte Gottes leitet dich zur Umkehr und seine Gnade gibt dir überhaupt die Möglichkeit hinzuzutreten. In der Praxis, in den Momenten tatsächlich, pass mal auf, mach mal den Schritt nicht bei einem anderen, sondern wie schnell kannst du dir selber vergeben? Bei manchen Sachen ganz einfach. Bei manchen Sachen kannst du Scheiße gebaut haben und weißt, okay, Kacke, jetzt habe ich echt Kacke gebaut. Und wie leicht ist es für dich, dann in die Gnade zu kommen bei Gott, dass es dir wieder gut geht, dass du weitermachen kannst aus dieser Gnade heraus. Das fängt bei mir an und es geht bei euch weiter. Das ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, okay? Weil das ist, Freiheit kann mit Opportunismus verwechselt werden, okay? Also, das war die Kurzzusammenfassung von Sonntag. Jetzt kommt ein 4. Punkt, den wir einführen können in diese Gleichung. Und zwar, wenn wir diese wechselseitigen Schuldverhältnisse haben. Wenn ich weiß, alles klar, ich habe bei Sebastian und Christianes Hochzeit geholfen, jetzt habe ich mindestens ein Abendessen noch gut, steht auf meiner internen Saldenliste, also haben Sie eine Schuld bei mir oder andersrum, ich bin bei Ihnen angestellt, Sie wissen alles klar, der bringt seine 40 Stunden, deswegen muss der mal lochen, okay? In diese wechselseitigen Schuldverhältnisse kann ich 2 Sachen einführen und das haben wir gemacht. Das eine ist Zeit und das andere ist Geld, okay? Zeit bringt was mit sich, was ganz spannend ist, und zwar, dass die Leistungserstellung, dass ich tatsächlich, wenn ich arbeiten gehe, dass ich arbeite meine 8 Stunden und also meine Leistung erbringe und die Leistungserfüllung tatsächlich, die passiert in der Regel 1 Monat später. Das heißt, Zeit zu dem, dass es was ist von der gefallenen Welt, ist in diesem Prinzip von Mammon etwas, was Flexibilität ermöglicht, aber gleichzeitig uns anders aneinander bindet. Okay? Zeit ermöglicht tatsächlich auch räumliche Verteilung. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, zum Beispiel bei der Globalisierung. Wenn ich, und das habe ich am Sonntag auch erzählt, tatsächlich das zeitgleich zu dieser Formulierung dieses Prinzips von Adam Smith war, dann auch Französische Revolution, diese ganze Thematik des Staatsvertrages, und mehr sind menschliche Beziehungen überführt worden in Rechte und Pflichten, die ich habe, nämlich in formale Vertragsverhältnisse, okay? Das braucht's dazu, weil wenn ich nämlich Zeit einführe, dann muss ich dir, Doris, in irgendeiner Weise vertrauen, wo du in Hongkong lebst und ich hier, dass das funktioniert. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Art und Weise einen formalen Rahmen, der mir sogar ermöglicht, diese Leistungserfüllung einzuklagen. Nämlich, dass sie mir Cash gibt für die 15 Maschinen, die ich ihr geschickt habe. Okay? Zeit ist eine Komponente, die diese ganze Sache viel flexibler, vielfältiger und globaler werden lässt. Okay? Und das nächste, was eingeführt hat, ist das Thema Geld. Okay? Und jetzt wird's spannend. Okay? Geld hat bei allem, was ich weiß, 4 Funktionen. Das eine ist, es wird benutzt als ein Wertmaßstab. Was kosten meine Flipflops hier? Was kosten sie in Frankreich? Was kosten sie in der Schweiz? Okay, ich kann gucken, alles klar, für diesen Betrag an Geld kriege ich diese oder jene Flipflops. Kriegst du einen halben, kriegst du einen ganzen, kriegst du 2. Okay? Das heißt, es ist ein Wertmaßstab. Das zweite ist, es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Das heißt, ich kann, weil ich weiß, mit dem Geld kann ich tatsächlich morgen bei der Doris 5 Schuhe kaufen und ich kann dieses Geld, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie überhaupt nichts mehr wert wird, in 2 Wochen genauso noch 5 Schuhe dafür kaufen, okay? Also Wertaufbewahrungsmittel, Wertmaßstab. Ich habe den Fakt, dass Geld selber zu einem Gut wird, nämlich ein Arbeitsmittel. Das heißt, wenn ich viel Geld habe und das auf die Bank tue, dann arbeite es schön für mich selber. Brauche nichts dazu machen, kriege durch die Zinsen mehr Geld. Und eine 4. Funktion, es wird zum Zahlungsmittel. Das heißt, ich kann in dieses Schuldverhältnis, Harald, komm mal kurz, bitte. Ich kann in dieses Schuldverhältnis, Harald verkauft mir einen Fußball. Also, ich habe weder noch das eine noch das andere, also hier ist dein Fußball. So. Ich komme zum Harald. Ich sage, oh Harald, dieser Fußball, super, Tango Nummer 1, den hätte ich gern. Nicht aufgrund dem Wohlwollen vom Harald kriege ich den Ball, sondern aufgrund seiner Eigenliebe. Er sagt vielleicht noch, Fußbälle finde ich toll und die Kohle, die ich dafür kriegen kann. So, jetzt schulde ich ihm was. Also ich sage, ich will das, dann schuldet er mir den Ball, ich kriege den Ball, jetzt schulde ich ihm was. Harald hier, Tango, 100 Euro, ne? So, also, das heißt, ich führe Geld ein in diese wechselseitigen Schuldverhältnisse als ein Mittel, mit dem ich diese Schuld begleichen kann. Dafür braucht es etwas, dass wir daran glauben, dass es verlässlich ist. Okay? Das funktioniert nicht, wenn wir der Sache selber nichts zurechnen. Und ich werde dazu nur 2, 3 Sachen sagen, weil dazu meine liebe Frau gleich noch ein paar mehr Sachen sagen wird. Okay? Geld selber ist ein Wertäquivalent der Schuldvergebung geworden bei uns in der Welt. Es ist ein Mittel, in dem ich Schulden vergeben kann. Ist das verständlich? Es nickt mal, wenn ihr es versteht, nicht nur die erste Reihe. Ja? Ich kann mit Geld Schulden vergeben. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wechseln wir mal wieder raus aus der Welt rein ins Königreich, in das Prinzip des Königreichs. Schuldvergebung im Königreich funktioniert nur über ein Leben, was für ein anderes Leben gegeben wird. Ist euch das bewusst? Das ist ein Prinzip, was festgeschrieben, geht mal 3. Mose 17. Dritter Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Für alle, die das noch nicht wussten, das Leben ist im Blut. Die Seele ist im Blut. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Okay? Ein Leben muss für ein anderes Leben gegeben werden, dass Freiheit da reinkommen kann. Das ist ein Prinzip der geistlichen Welt, die ist vom Herrn festgelegt. Warum, würde er uns vielleicht irgendwann mal erklären, aber so ist es. Okay? Es braucht ein Leben für ein anderes Leben. Deswegen haben die früher Tiere schlachten müssen, opfern müssen. Das Blut geflossen ist, und zwar weil die Seele aus den Tieren für das Leben der Menschen gegeben wurde, dass Freiheit reinkommt. Erst als geopfert wurde, 5 Tauben, eine Kuh, 3 Rinder, 3 was weiß ich was, durfte der Priester ins Allerheiligste. Und weil man nicht ganz sicher war, ob das geklappt hat oder nicht, gab es noch das Bändelchen um den Fuß mit dem Glöckchen dran und so weiter, hat das nämlich nicht gereicht, dann hat es den Kerl da drin gekostet, okay? Weil nur in der Sühnung, wenn wirklich Vergebung durch ein anderes Leben passiert ist, konnte man hinzutreten zu Gott. Und zwar nicht, weil Gott so rachsüchtig ist, sondern weil Gott vom Wesen, und deswegen macht auch Iniquität so Sinn, vom geistlichen Wesen der Menschen durfte da nichts mehr stehen, was seiner Gerechtigkeit entgegengesetzt ist. Wäre das der Fall oder war das der Fall, hat das Leben gekostet von der Person. Und zwar deswegen, weil Ungerechtigkeit in der Gegenwart Gottes keinen Bestand haben kann. Okay? Das wäre wie, wenn Gott einen Stöpsel in sich hätte, den er halt gerade mal gezogen hat. Da das nicht geht, braucht es absolute Sühne. Okay? Es braucht ein Leben für ein anderes Leben. Es hat das Blut gebraucht, dass Schuldvergebung überhaupt möglich gewesen ist oder möglich ist. Und Jesus sagt er selber, ich bin gekommen, nicht das Gesetz wegzunehmen. Ich nehme es nicht weg, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Okay? Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und damit ist es uns möglich, weil er ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat, dass wir sein Blut anrufen können. Weil Jesus mein und dein hoher Priester ist, der ins Allerheiligste reingegangen ist für uns. Und wir haben durch ihn Zugang zum Thron der Gnade. Jesus, sein Blut war notwendig dafür, dass wir Sühne von unseren Sünden erleben konnten. Dieses Prinzip gilt bis heute. Deswegen sind Schrägfiguren hinterher, um zu opfern. Und das Gute ist, wir haben Jesus, wir brauchen keine Viecher mehr schlachten, wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu erfüllen, sondern wir dürfen in Jesus eintreten und dürfen unter dem Gesetz des Geistes leben. Okay? Das heißt, dem Heiligen Geist nachzufolgen. Es braucht Blut, damit wir frei werden. Deswegen ist auch das größte Erbe, wie es eine Anna sagt, was er uns hinterlassen hat, das Abendmahl. Weil du da drin das Blut und sein Leib aktivieren kannst. Durch sein Blut haben wir Freimütigkeit und durch sein Leib Zutritt zum Thron der Gnade, ins Allerheiligste rein. Okay? Das steht bis heute. Es ist nicht weggenommen. Okay? So, und jetzt springen wir nochmal zurück. Jetzt zeige ich euch was. Und zwar die sprachliche Definition, wenn du ins etymologische Wörterbuch gehst, also ins sprachliche Wörterbuch und schaust, woher kommt denn der Begriff Geld? Geld, so beschreibt das etymologische Wörterbuch, stammt von, also ich habe vieles von dem, was ich euch hier erzähle, schon aufgeschrieben, deswegen lese ich diese Definition daraus vor, okay? Stammt von dem althochdeutschen Geld und bedeutet das, womit man Buße und Opfer erstatten bzw. entrichten kann. Nicht schlecht, gell? Im Hebräischen gibt es zwei Worte für Geld. Das eine ist Silber, weil die meisten Münzen aus Silber gemacht wurden. Und das andere ist, und das weiß ich von unserem lieben Freund Markus Jaruminski, der ja erprobter Hebräischsprecher ist nach 6 Jahren Israel und so weiter. Und das zweite Wort für Geld im Hebräischen ist Blut. Dam. Ein anderes Wort für Geld und Plural ist es Damim. Und man zahlt zum Beispiel Bluteintritt und Blutweg. Also wenn du eine Buskarte kaufst, zahlst du Blutweg. Damai Derisch, Blutweg, und Damai Kisna, Bluteintritt. Ich behaupte, dass Geld das Blut der Welt ist. Geld ist das Blut der Welt, weil ihm in der Welt die Macht der Schuldvergebung liegt. Und der Teufel hat etwas eingeführt in der Inspiration vom Mammon bei den Menschen, zwischen Gegenleistung. Weißt du, früher gab es das nicht, da wurde getauscht. Hat er etwas eingeführt, was das Blut der Welt ist. Und darin liegt Macht, Autorität. Deswegen redet die Bibel so viel über Hurerei. Warum ist der Ehebruch vorhin in dem Zusammenhang genannt worden? Von was lässt du dich verführen? Von was lasse ich mich verführen? Ist es wegen den 10.000 Euro beim nächsten Auftrag? Oder ist es der offene Saldo in meinem Herzen beim Harald? Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Und Jesus ist für uns gestorben, dass wir Freiheit bekommen, dass unsere Seelen errettet werden. Von dieser Angst, von diesen Nöten versorgt zu sein, Kleider zu haben, anerkannt zu werden, gemocht zu werden, nicht unterzugehen. Und Liebe ist und Inspiration in unserem Leben ist eine Frage der Liebe in unserem Herzen. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wann die Anja kommt. Wir machen noch eins, weil dann ist es einfacher für euch, Sachen von ihr zu verstehen. Was ist der Preis für Schuldvergebung im Königreich Gottes? Der Preis. Was ist der Preis für dein Leben, für mein Leben, für die Schuldvergebung von Jesus? Jesu Tod. Noch was? Was ist der Preis? Muss ich einen Preis bezahlen für... Jetzt mache ich doch eine Fragestunde, Entschuldigung. Das ist Gnade. Der Preis für mich ist, die Gnade in Anspruch zu nehmen. Ich muss sie aber in Anspruch nehmen. Muss ich irgendetwas bezahlen für die Freisetzung von Jesus? Für seine Schuldvergebung, dass er gesühnt hat, dass ich wieder hinzutreten. Muss ich irgendwas bezahlen dafür? Nein. Wenn Geld das Blut der Welt ist, was ist der Preis für das Blut der Welt? Zins und Zinseszins. Um das Mittel der Schuldvergebung zu bekommen in der Welt, dafür bezahlst du. Die Schuldvergebung beim Feind gibt's nicht umsonst. Die gibt's bei Gott und bei Jesus umsonst. Beim Feind gibt's sie nicht umsonst. Beim Feind zahlst du dafür. Und das ist Zins und Zinseszins. Deswegen ist die Bibel immer wieder voll von Stellen, wo sie sagt, nimm keine Zinsen. Deswegen gibt's ein Jubeljahr, wo Schulden erlassen worden sind. Und. Ich könnte euch, wenn ihr wollt, ich hab's alle ausgedruckt. Liegen alle da drüben. Ich hab's mir alle anmarkiert, die gut sind. Die Stellen über Zins, okay? Könnt ihr aber auch selber machen. Deswegen spricht die Bibel darüber, dass es nicht in Ordnung ist mit dem Zinsnehmen. Seid nicht der Welt gleichförmig. Seid nicht wie die Nationen. Okay? Wir kommen nachher zu ein paar Punkten der Einordnung, auch weil da drin ein paar Fragen auftauchen könnten. Ja, was heißt es jetzt? Dürfte ich gar nicht mehr? Was mache ich, wenn? Und so weiter. Okay, wir kommen nachher zu ein paar Punkten. Es geht um grundlegende Sachen, die sind wichtig zu verstehen. Und zwar, der Preis der Schuldvergebung in der Welt sind Zinsen und Zinseszinsen. Du zahlst dafür. Wenn du Schuldvergebung in der Welt haben willst, zahlst du dafür. Bei Gott gibt es sie umsonst, okay? Okay, jetzt machen wir einen kurzen Cut. Und jetzt setzt die Anja noch einen drauf.
Ja, genau. Ich mache einen kleinen Zwischenteil zu dem, was der Sebastian gerade angefangen hat zu erklären. Das ist sozusagen ein bisschen ein Rechercheteil. Und weil es mir unheimlich schwer fällt, dieses ganze Thema, was für mich ein riesiges ist, wirklich in sehr kurzen Worten und Sätzen auf den Punkt zu bringen, habe ich dafür eine Präsentation vorbereitet. Also für mich selber vor allem als Gedankenstütze und als Struktur, wie ich das machen kann. Und es ist einfach eine Vereinfachung, was ich euch jetzt kurz erklären will, um auf einen bestimmten Punkt rauszukommen, den der Sebastian dann nochmal aufgreifen kann. Also das heißt, ich werde da jetzt nicht in die tiefen Details des Geldsystems absteigen. Vor allem für euch nicht, weil sonst würden wir hier heute nicht mehr rauskommen. Okay, genau. Also nach dem, was der Sebastian jetzt gerade erklärt hat, müsste da jetzt eigentlich als Überschrift stehen, Geld ist gleich Mittel der Schuldvergebung in der Welt, Fragezeichen. Und ich habe noch eine andere These und das ist jetzt die These mit einem Fragezeichen. Geld in der Welt ist selber gleich Schulden. Also das, was wir als Geld bezeichnen, das, was wir unter Geld verstehen, ist das Gleiche wie Schuld überhaupt. Und dazu, um diese Frage zu beantworten, möchte ich mir gerne mit euch kurz anschauen, wo kommt Geld her, was ist Geld überhaupt und wie viel Geld gibt's in der Welt, gibt's da irgendeine Begrenzung? Ich weiß nicht, ob manche von euch sich diese Fragen schon gestellt haben oder manche selber schon die Antworten wissen, aber genau. Dazu, um das beantworten zu können, möchte ich gerne ganz kurz auf ein paar geschichtliche Sachen eingehen und auf Entstehung von Geldsystem und vor allem Banken, die spielen da eine ganz große Rolle. Aber wie gesagt, alles sehr kurz gehalten und vereinfacht, also keine Sorge. Okay, also ursprünglich, das hat der Sebastian schon gesagt, gab's alle möglichen Tauschmittel. Wenn ich halt gerade Fischer war, dann habe ich meinen Fisch gefischt und da ich aber neben meinem Fisch auch noch Brot haben wollte und Schuhe und vielleicht auch noch irgendwie jemanden, der mir ein Haus baut, habe ich das einfach alles getauscht. Sehr, sehr simpel, wissen wir alle. Das heißt, der Wert von dem jeweiligen Tauschmittel war die Ware selbst. Wenn ich Fisch hatte, es gab zu viel Fisch, dann war der Fisch weniger wert. Wenn ich Fisch hatte und es gab gerade wenig, dann war der vielleicht mehr wert. Vielleicht war es auch eine Geschmacksfrage, aber der Fisch selber hat den Wert und das war der Wert, mit dem ich tauschen konnte. Dann irgendwann wurden Courant-Währungen eingeführt, also sprich Münzen, vor allem Gold und Silber, es gab auch noch ein paar andere Edelmetalle und der Wert von der jeweiligen Währung war die Münze selber. Also Silber hatte an sich einen Wert und so viel wie Silber wert war, so viel konnte ich mit dieser Münze dann kaufen. Das hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, wie viel Silber hat man abgebaut, wie viel Silber gab es in der Welt gerade, aber das Silber, die Münze selber hatte ihren Wert. Und dann irgendwann, Sebastian hat das ja auch schon ein bisschen erklärt, oder das wisst ihr auch, dann wurde Papiergeld eingeführt. Es hat vor allem einen Grund, dass es einfacher ist. Man kann es einfacher aufbewahren. Es ist nicht so schwer zu tragen. Und alle haben den gleichen Maßstab. Weil früher gab es dann ja auch unterschiedliche Währungen. Die einen haben mit Gold bezahlt, die anderen mit Silber, die anderen hiermit, damit. Es gab keine richtigen Wechselkurse. Man wusste nicht so richtig, was ist was wert. Mit Papiergeld ist es natürlich alles viel einfacher. Abgesehen davon gab es auch irgendwann einen Edelmetallmangel, also so viel Gold und Silber konnte einfach gar nicht mehr gefunden werden, wie man gebraucht hätte. Eine lange, lange Zeit war es aber so, dass jederzeit jedes Papiergeld oder auch Münzgeld in Gold umgetauscht werden konnte. Das heißt, die Währung war an das Gold gebunden. Der Goldstandard selber, also so, dass das, ich weiß nicht genau, in welchen Breitengraden und wo überall das der Fall war, aber dass es einfach eine einheitliche, Umrechnung gab von Papiergeld oder Münzgeld in Gold. Das gab es vor allem im 19. Jahrhundert, ist sehr bekannt. Und das gab es so lange, bis, da gab noch einen Zwischenstep, nächste Folie bitte, das Bretton Woods-System, haben vielleicht auch schon mal einige gehört, das wurde dann eingeführt, hatte vor allem was mit den Wechselkursen zu tun, bis das irgendwann zusammengebrochen ist. Weil auch in diesem System war es noch so, was? Dass sich alle Währungen auf den Dollar bezogen haben und der Dollar wiederum an Gold gekoppelt war. Und wichtig dabei ist einfach, solange das der Fall war, stand dem Geld immer ein fester Wert gegenüber. Da mag es Schwankungen gegeben haben, je nachdem wie viel Gold zur Verfügung war und alles mögliche, aber wichtig ist, es stand immer ein fester Wert gegenüber. Jederzeit war es möglich, Papiergeld in Gold einzutauschen. Und Gold, da mag jemand drüber philosophieren, wie er will, aber Gold ist schon immer was gewesen, was alle Leute haben wollten. Es war schon immer was ganz, ganz Wertvolles und da gibt's ja auch biblisch ein paar Begründungen dafür. Aber in jedem Fall war das immer fest mit einem Wert verbunden. So, und dann wurde das aufgelöst durch Nixon in den USA. Und dann gab es das erste Mal 1971, also das ist jüngste Vergangenheit eigentlich, das ist wirklich nicht lang her, das erste Mal gab es dann Währungen, oder keine Ahnung, vielleicht gab es auch irgendwann früher schon mal, aber so für unsere heutige Zeit wichtig, das erste Mal eine Währung, die nicht an einen bestimmten Wert gekoppelt war. Also es war das erste Mal, dass es einfach keinen Bezugsrahmen oder keinen festen Bezugsrahmen zumindest hatte. Und man nennt es Fiat-Geld, das was dann entstanden ist, diese Währung, dadurch, dass man es entkoppelt hat vom Gold. Und Fiat ist lateinisch und heißt es werde. Und Fiat-Geld heißt es werde Geld. Ganz einfach. Also so wie ich schon gesagt habe, ungedecktes Geld, was eben nicht gekoppelt ist. Und wie wir ja alle wissen, das Papiergeld selber oder auch die Münzen, die wir heute in der Hand haben, die haben ja selber überhaupt keinen Wert. Also das Papier ist die 50 Euro, geschweige denn die 100, die 500, nicht mal den einen Dollar, der da draufsteht. Das ist es definitiv überhaupt nicht wert. Also da kann der Wert nicht herkommen. Und letztlich, das hat Sebastian auch schon ein bisschen angedeutet, funktioniert dieses ganze System vor allem über Vertrauen. Also ich hebe von der Bank 10 Euro ab und ich habe Vertrauen, für diese 10 Euro kriege ich 3 Brote. Ich weiß das aus meiner Erfahrung, okay, es sind weniger Brote geworden, vor 10 Jahren hätte ich dafür vielleicht noch 5 bekommen, aber ich weiß, diese 10 Euro haben noch irgendwie einen Wert und ich glaube daran, ich habe da Vertrauen rein. Okay, mal soweit. Nächste Folie bitte. Kleiner Exkurs, also das kommt jetzt gleich wieder zusammen. Das war jetzt ein bisschen was Geschichtliches zum Thema Geld. Wie hat sich das entwickelt? Jetzt kommt ein bisschen was zur Entstehung von Banken und nachher kommt es gleich wieder zusammen. Also Banken gab es schon ewig, genau wie es auch schon unterschiedliche Formen von Geld und so weiter ewig gab. Eigentlich immer, wenn eben nicht nur in Tauschmitteln, also Fisch, Brot, irgendeine andere Dienstleistung gehandelt wurde, immer wenn eine Währung eingeführt wurde, völlig egal, ob bestehend aus Papiermünzen, Papiergeld oder aus Goldmünzen, immer dann gab es eigentlich auch Banken. Weil immer dann wurde es wichtig, dass man das irgendwo bei einer Instanz tauschen konnte, wo das einfach zentral war, so dass alle das gleiche Mittel hatten, mit dem sie halt dann Handel betreiben konnten. Das Kreditwesen allerdings, also dass man wohin geht und sich Geld leiht, so wie wir es heute kennen, gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert, also das ist auch noch relativ frisch. Dass man überhaupt Geld verliehen hat und dafür auch Zinsen genommen hat und so weiter, ist auch schon viel, viel älter. Aber das Kreditwesen, wie wir es heute kennen, ist noch relativ frisch. Also, dass es über die Banken so betrieben wird, gibt es noch nicht so lang. Und die Idee hinter den Banken von heute, die ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich nehme Geld von irgendjemandem, früher halt Gold, und ich verspreche demjenigen, ich bewahre das für dich auf. Das ist für denjenigen eigentlich ganz praktisch, weil vor allem als es noch Gold war und nicht Geld, da war das schwieriger, das aufzubewahren. Wenn ich da riesen Haufen hatte, dann mussten die irgendwo Platz haben und es war ja auch schwierig, die zu bewachen. Also dass da nicht irgendwie die Räuber reinmarschiert sind und das alles wieder rausgenommen haben, habe ich das zur Bank gebracht. Am Anfang war es sogar so, ich musste dafür was bezahlen, das hat sich aber relativ schnell geändert, dass die Bank mir was gegeben hat dafür, dass ich es dort bunkere. Und zwar, weil die Bank dafür was haben will, nämlich sie will damit handeln. In der Zeit, in der ich das dort bunkere, darf die Bank also damit was machen. Dafür zahlt sie mir einen gewissen Beitrag, den Zins, und entscheidend ist, und das ist die eigentlich völlig simple Idee hinter der Bank, wenn die Bank jetzt dieses Gold, was ich dort gebunkert habe, dem Sebastian verleiht, dann erhebt sie dafür einen kleinen Beitrag und der ist ein bisschen größer als das, was sie mir bezahlen muss. Und dadurch rentiert sich das für die Bank, die machen Zinsgewinne und das ist die ganz, ganz simple Idee. Das einzige Problem, was da entstehen konnte, als das noch der Gedanke war, ist, wenn es einen sogenannten Bankrun gibt, also das heißt, alle wollen gleichzeitig zur Bank und ihr Geld zurückhaben, aber das hat ja gerade der Sebastian, weil dem haben wir es ja geliehen, also kann ich es nicht haben. Das ist dann doof, aber das gab es ja zum Glück noch nicht so oft, ein paar Mal schon. Bis dahin ist eigentlich noch alles wunderbar. Aber irgendwann hat sich diese ursprüngliche Idee, nächste Folie, genau, weiterentwickelt. Und zwar wurde irgendwann, hat sicherlich verschiedene Gründe, ich würde sagen, zwei wichtigste Gründe sind einfach Gier, weil man sehr viel mehr Geld machen kann. Und das andere ist einfach auch ein erhöhter Geldbedarf, weil sich die Bevölkerung weiterentwickelt hat, weil wir ja einen gewissen Komfort mittlerweile haben und Wohlstand und den will man ja ausbauen. Wir haben ja ein Streben nach Weiterentwicklung und so. Irgendwann hat man also angefangen, Geld zu verleihen, das eigentlich gar nicht da war zur Aufbewahrung. Also ich habe, keine Ahnung, 10 Sack Gold dorthin gebracht zur Bank, dem Sebastian wurden aber 100 geliehen. Mal so vom Prinzip her. Und jetzt wird es eigentlich gefährlich. Auch hier natürlich, solange das Vertrauen da ist und solange nicht alle Leute gleichzeitig wieder zur Bank wollen, wie ich vorhin schon gesagt habe, funktioniert es an sich, aber das ist so ein bisschen der Knackpunkt, ab wann das ganze System gekippt ist, so dass es eigentlich völlig instabil geworden ist. Natürlich hat man jetzt Regularien eingeführt. Heute heißen die jetzt Basel 1, 2, 3, also da gibt es dann Beschränkungen, wie viel darf man wirklich verleihen und wie viel nicht. Und man hat auch Zentralbanken erfunden, das sind sogenannte Hilfsinstitutionen und die kontrollieren das Ganze auch ein bisschen, weil man ja selber auch gemerkt hat, wenn die Banken jetzt da unendlich viel Geld verleihen, was eigentlich gar nicht da ist, dann wird das alles ein bisschen schwierig. Aber das hilft leider nicht ganz so viel. Und jetzt kommen wir mal zum System heute. Heute ist es so, also der Zauberhut, den benutzen wir ja nicht so gerne. Zaubern, da reden wir eh nicht gern drüber, weil das ist was ganz schön Böses. Also wenn wir drüber reden, dann wissen wir, das ist irgendwie nichts vom Herrn. Und deswegen passt der auch hier gut hin, weil das ist nämlich definitiv nichts vom Herrn. Was heute bei den Banken passiert, das nennt sich Geldschöpfung. Also das ist jetzt kein Begriff von mir, sondern das heißt ganz genau so, wenn ihr das irgendwo studiert oder auch wenn ihr im Internet lest, das ist wirklich der feststehende Begriff dafür. Ist auch völlig allgemein bekannt, also ich grab nichts aus, was jetzt irgendwie, was ihr nicht nachlesen könntet. Das ist genau so eigentlich in der Welt völlig bekannt und bewusst. Die Banken schöpfen Geld. Ganz praktisch läuft es so ab, ich gehe heute zur Bank, ich unterschreibe einen Kreditvertrag, natürlich gibt's da auch wieder Regularien, aber machen wir es mal ganz simpel. Und die Bank gibt mir dafür Geld. Entweder in bar oder halt, ich habe es dann auf meinem Konto, das ist dann Giralgeld, Buchgeld, aber es wurscht in irgendeiner Art, die Bank gibt mir Geld. Alles, was ich reingegeben habe, ist nur eine Unterschrift und dann kommt Geld raus. Die tippen da noch irgendwas in den Computer ein und so weiter und danach ist Geld entstanden. Und es ist wirklich Geldschöpfung. Nächste Folie bitte. Wie ich schon gesagt habe, da gibt's natürlich Regularien, das ist schon klar, also da muss eine gewisse Eigenkapitalquote hinterlegt sein und die Banken müssen bestimmte Liquiditätsreserven vorhalten. Das ist ja alles super reguliert. Was ich aufzeigen will, ist, bei allen Regularien und bei allen Gesetzen, die man da gemacht hat, ist das Ganze trotzdem im völlig unregulierten Bereich, also im völlig unregulierten Bereich. Und das Ganze dient jetzt dazu, um hinterher die Frage zu beantworten, die ich ganz am Anfang gestellt habe, oder die These. Da gibt es jetzt noch 150 andere Fremdworte, die da eigentlich reingehören, die ich jetzt alle nicht erklären will, wie das genau funktioniert. Letztendlich ist es so, dass die Banken auch wenn bei Basel II heißt 8%, irgendwo um die 3% Eigenkapital brauchen. Das heißt ganz praktisch, wenn jemand 3.000 Euro Eigenkapital aufbringt und eine Bank gründet und die ganzen Regularien erfüllt, dann kann er 100.000 Euro Kredit vergeben. Das ist wirklich so. Und der Witz ist, selbst das Eigenkapital kann am Markt aufgenommen werden. Über Aktien, über nachrangige Verbindlichkeiten und wie die ganzen Begriffe noch heißen von Kernkapital und dem weichen Kapital, was dann ins haftende Eigenkapital reinzählt. Ganz ehrlich, Fakt ist, 100% von dem Geld, was geschöpft wird, wenn eine Bank einem privaten Haushalt, mir oder einem Unternehmen Kredit vergibt, ist Geldschöpfung aus dem Nix. Definitiv aus dem Nichts. Das existiert vorher nicht, es wird geschöpft. Und in dem Moment, wo der Sebastian in 2 Monaten oder die Leute, die ihm das ja dann angeboten haben zu bezahlen und es übernommen haben, in dem Moment, wo er seine letzte Kreditrate zurückzahlt von seinem KfW-Kredit, in dem Moment vernichtet er Geld. Also schon die ganze Zeit, die ganzen Monate, die das jetzt abbezahlt wurde, wird Geld vernichtet. Die Bank kann das natürlich wieder rausgeben als neuen Kredit, dann schöpft sie wieder Geld. Aber es ist, also könnt ihr nachlesen, das sind feststehende Begriffe. Aktive Geldvernichtung, wenn ein Kredit zurückbezahlt wird. Und aktive Geldschöpfung in dem Moment, wo ein Kredit rausgegeben wird. Okay, nächste Folie. Die einzigen Werte, auf denen Kredite basieren, ist, wie wir schon gesagt haben, einfach Versprechen. Ich bezahle das ab. Und der Glaube, das, was ich von der Bank bekomme, egal ob das auf meinem Konto ist oder ob ich das dann bar abhebe, damit kann ich was machen. Und dann natürlich kann ich es auch umsetzen. Wenn ich mir ein paar hunderttausend Euro leihe und ich kriege die auch, dann kann ich mir ein Haus kaufen. Und das hat natürlich einen Wert, definitiv. Aber ein Haus gehört nicht, zählt nicht als Geld. Also die Gelddefinition, da zählt ein Haus nicht rein, da zählt auch Gold nicht rein. Geld ist definiert und Geld ist unabhängig von all diesen Waren und Werten, die nachher wirklich einen Wert haben. Und das Problem ist, das Verhältnis zwischen den Waren, die gekauft werden, die dann wirklich einen Wert haben, und zwischen dem, was eben an Geld produziert wurde und wird, das stimmt eben nicht. Und das hat mich selber so schockiert, als ich das rausgesucht habe, dass ich es unbedingt zeigen wollte. Diese blaue Linie unten, Das ist die Wirtschaftsleistung im europäischen Raum ab 1990 bis, glaube, weiß nicht, irgendwo Anfang 2012 oder Ende 2011 geht es. Und diese rote Linie ist die Geldmenge. Und das zeigt eigentlich perfekt, was ich sagen will, weil die Wirtschaftsleistung, also alle Waren, alle Dienstleistungen, alles, was tatsächlich einen Wert hat, ist um irgendwas 22% oder so gewachsen seit 1990 und die Geldmenge, die dem gegenübersteht, im gleichen Zeitraum, in der gleichen Region, ist um 247% gewachsen. Das heißt, es hat nichts mehr miteinander zu tun. Und so ist auch die Frage dann zu beantworten, wie viel Geld es gibt und vor allem, wie viel Geld es geben kann. Es gab früher diese Begrenzung über die Waren. So viel Waren, wie es gab, so viel Geld gab es, so viel Gold, wie es gab, als es den Goldstandard gab, so viel Geld gab es dann auch. Dann hat man das natürlich auch irgendwann aufgeweicht, ein bisschen weniger Gold und ein bisschen mehr Geld, aber es war immer noch irgendwo fest und das war eine Begrenzung. Und heute gibt es keine Begrenzung mehr. Heute ist es wirklich so, die Geldmenge ist gleich die Menge an Schulden, die wir machen. Wir alle, die Staaten, die Haushalte und die Unternehmen. Wir alle nicht Banken. Wir machen Schulden und so viel Schulden, wie wir machen, so viel Geld gibt's. Und deswegen ist die Antwort auf die These, ja, das stimmt, Geld ist gleich Schulden. Und das Verrückte ist, also Sebastian bringt das jetzt dann gleich in Zusammenhang mit dem, was er davor gesagt hat, gell? Das Verrückte ist, wenn es keine Schulden mehr gibt, dann gibt es auch kein Geld mehr. Also für Sebastian und für mich natürlich auch, ist es super, wenn wir jetzt diesen Kredit zurückzahlen. Für uns zwei ist das ganz toll. Aber wenn wir es als große Gemeinschaft sehen, also als europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder als Welt, Wenn wir alle Schulden zurückzahlen, dann gibt's in unserem System kein Geld mehr, faktisch. Natürlich gibt's dann Gold und Häuser und Autos und was weiß ich noch alles übrig bleibt. Das hat einen Wert. Aber es gibt kein Geld mehr, weil Geld ist Schulden. So, noch ganz kurz, weil der Sebastian so wunderbar, nächste Folie bitte, den Zins da vorhin noch mit ins Spiel gebracht hat. Der Zins hat in unserem Weltsystem natürlich auch eine Bedeutung. Neben dem, was Sebastian gesagt hat, jetzt mal auf unser Geldsystem bezogen. Jetzt habe ich erklärt, warum Geld gleich Schulden ist und wie das Geld entsteht. Und der Witz ist, die Banken schöpfen nur das Geld, was an Krediten vergeben wird. Das ist das, was die Banken schöpfen. Aber es gibt ja noch die Zinsen. Und die Zinsen machen ja jetzt nicht gerade einen kleinen Teil aus. Also das kennt wahrscheinlich jeder von euch einfach nur noch mal so ein bisschen zur Visualisierung, dass man sich das vorstellen kann. Die Zinsen wachsen ja exponentiell durch Zinseszins. Und das ist ja schön, wenn wir ein Guthaben haben und dann vermehrt sich das prima. Aber es ist ja bei Schulden genau das Gleiche. Ich kann dann natürlich gegensteuern, indem ich immer schön tilge. Trotzdem, die Zinsen machen ja einen riesen Batzen von der ganzen Schuld aus. Deswegen ist ja die Frage, wo kommt denn das Geld für die Zinsen her, wenn die Banken eigentlich nur das Geld schöpfen, was an Krediten rausgegeben wird? Nächste Folie bitte. Und die Wahrheit ist tatsächlich in unserem System, rein von der Geldmenge her, egal ob vor 10 Jahren oder heute oder in 20 Jahren, in unserem System ist es nicht möglich, dass alle ihre Schulden plus Zinsen zurückzahlen. Es ist definitiv nicht möglich. Wir können immer schauen, dass wir auf der Gewinnerseite sind, dass wir es halt irgendwie schaffen, dass wir schneller rennen als alle anderen. Das kann jeder Einzelne versuchen, aber es ist definitiv nicht möglich, dass jeder seine Darlehensbeträge und seine Zinsen zurückzahlt, die aufgenommen wurden. Einfach weil die Menge an Geld nicht da ist. Jetzt ist es natürlich schlecht, wenn es ganz viele Privatinsolvenzen und Bankrotte gibt. Das hilft ja der Wirtschaft nicht, weil eine Wirtschaft hat ja auch ganz viel mit Psychologie zu tun und wenn dann das Ganze bergab geht, dann sind die Leute nicht mehr so kauflustig und so. Das ist alles blöd. Also, was macht man? Man vergibt noch mehr Kredite. Ich bin da ja jetzt gar nicht auf die Details eingegangen, aber die Zentralbanken können das ja herrlich beeinflussen, wie viel Kredite rausgegeben werden und das machen die ja auch. So die letzten Jahre ziemlich extrem, wer das verfolgt. Also werden noch mehr Kredite rausgegeben mit noch mehr Zinsen und das Ganze ist wirklich eine Riesenspirale und ich will jetzt gar nicht, dass wir alle frustriert rausgehen, sondern ich will einfach nur sagen, dieser ganze Schuldmechanismus, den wir da in Gang gesetzt haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit, der ist weltlich gesehen völlig unaufhaltbar. Das ist eigentlich, es gibt überhaupt kein Entkommen davor. So, jetzt ist Sebastian gleich wieder dran. Letzte Folie bitte. Hier sind ein paar Zitate, kann man mal kurz überfliegen. Ich lese die jetzt nicht vor, kann jeder selber kurz lesen. Was ich sagen will damit, ist nicht, um jetzt das zu stützen, was ich gesagt habe. Ich weiß, dass die Sachen stimmen, wenn auch die Details jetzt alle fehlen. Mir geht's einfach nur darum, wir sind nicht die Ersten, die das jetzt irgendwie erkennen. Da gibt's Bewegungen im Internet, da gibt's Bücher, da gibt's Doktorarbeiten, da gibt's Vereine, da gibt's alle möglichen, die das schon erkannt haben. Das Krasse ist einfach, welche Bedeutung hat das für uns geistlich? Und genau. Da übergebe ich dann wieder an dich.
Geistliches muss geistlich gedeutet werden, okay? So ist es einfach. Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Okay. Kannst du mal das Licht hier vorne auch wieder anmachen? Ja, oder so geht's auch, weil ich schön finde, euch zu sehen. Geld ist das Blut der Welt und Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Deswegen kann da noch 10.000 Doktorarbeiten drüber erstehen und sie werden diesen Effekt doch nicht ergründen können. Und der eine hat, weiß nicht welches war, geschrieben, dass der Zinseffekt ist das 8. Weltwunder. Okay? Und der Punkt ist tatsächlich, du musst für deine Schuldvergebung, für das Mittel der Schuldvergebung, musst du in der Welt bezahlen. Und diesen Moment, den wirst du nur geistlich ergründen können. den wirst du nicht erklären können, sondern du musst ihn geistlich ergründen. Und zwar, was ist der Geist in der Welt? Und der will Cash sehen für das, was du getan hast. Okay? Ist nicht schlecht, gell? Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther, sagte, wir schauen nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Wir schauen das, was hinter dem Geist, hinter dem Sichtbaren steht. Kennt ihr die Stelle? Beispiel dafür, die Frucht des Geistes, die Frucht des Fleisches. Wenn wir uns zusammentun, ich wette mit euch, wir könnten wahrscheinlich relativ gut anfangen, Leute zu bewerten, sagen, guck mal, merkst du, das ist im Geist, das ist nicht im Geist. Das ist wohl etwas jähzornig, das ist vielleicht etwas im Fleisch. Da ist die Liebe, da ist die Langmut, alles klar, das ist wahrscheinlich im Geist. Ne? Guck mal, du siehst an dem, wie sich Personen verhalten, was hintendran geistlich los ist. Okay? Du siehst auch, wem ist das schon mal aufgefallen, an den Augen von Leuten, wie frei Leute sind. Altäre, die Jakobsleiter, okay? Hier ist ein Zugang zum Himmel, alles klar, hat einen Altar gebaut. Wir sehen im Sichtbaren, was im Geistlichen ist, okay? Geistliches muss geistlich bedeutet werden. Wer das alles nur als kulturelles Erbe der Menschheit abtut, der irrt. Und all die, die keine geistliche Einsicht haben, die können das nicht deuten. Sie irren aber trotzdem. Es ändert nichts daran. Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Deswegen sind Schulden im Sichtbaren ein Resultat der Sünde von Menschen, in der sie leben. Sünde ist Zielverfehlung, außerhalb der Ordnung Gottes zu leben. Und das Resultat davon sind Schulden und sogar der Tod. Schulden im Sichtbaren sind das Resultat deiner Sünde im Geist. Es ist so. Daran lässt sich einfach nichts rütteln. Es gibt Gnade beim Herrn, deswegen ist das alles okay. Wir müssen den Punkt aber verstehen. Die westliche Hemisphäre, nimm mal, wir fangen mal bei Amerika an, noch ein bisschen weiter weg von uns, ist nicht so nah hier in Europa, okay? Amerika pumpt zurzeit 80 Milliarden US-Dollar jeden Monat in den Markt. 80 Milliarden! Ich glaube, Deutschland hat einen Haushalt von 600 Milliarden, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgend sowas um den Dreh. Amerika pumpt 80 Milliarden US-Dollar gerade in den Markt. Geld gibt es so billig wie nie. Das ist alles so lange schön, solange die Zinsen niedrig sind. Und dann schnappt es zu. Okay? Das rücken wir mal ein bisschen näher an uns. England hat, wenn ich es richtig weiß, die viert- oder sechsthöchste Staatsverschuldung überhaupt weltweit. Okay, davor ist noch, was war es, Irland? Doch, Irland war es. Die da auch gerade noch die Kurve gekriegt haben. Japan ist noch schlimmer, okay? England hat eine Staatsverschuldung neben den direkten Schulden mit den indirekten Pensionsversprechen und so weiter. Das ist neunmal so viel, wie ihre Wirtschaft in einem Jahr leisten kann. Das ist der gleiche Betrag an Schulden, die die Weimarer Republik hatte, bevor es sich verändert hat. Neunmal so viel. Überleg mal, du hast Schulden, neunmal so viel du irgendwie verdienen kannst in einem Jahr. Und das in Bezug auf eine ganze Volkswirtschaft. Und das ist ein geistlicher Ausdruck der Sünde und Schuld, in dem wir hier in Europa leben. Guck dir Deutschland an, da kenne ich die Zahlen nicht auswendig, aber so viel besser ist Deutschland nicht. 80% der Wirtschaftsleistung. Das ist noch ein bisschen besser als 900%, aber es macht nichts, es ist genauso schlimm. Okay? Und der Ausdruck, die sichtbare an Schulden ist das Resultat der Sünde, die da ist. Und jetzt ist die Frage, warum? Wenn Jesus tatsächlich für uns Sühne vollbracht hat und wir anfangen können, aus der Inspiration des Heiligen Geistes zu leben, eine Überführung von uns zu bekommen, wirklich daraus zu leben und nicht aus der Gegenleistung, die ich erwarte oder das, was ich gerne möchte, was ich gerne will, dass mir die Maren tut, den Kuchen backt, weil ich ihr doch die Wohnung gestrichen habe. Diese Punkte, und ich habe es euch gesagt, diese Bibelstelle kommt nachher, die in Bezug auf Babylon. Die Leute sind traurig bei dem Gericht von Babylon, weil ich lese euch jetzt vor. Offenbarung 18. Offenbarung 18, Vers 14. Da ist vorne dran ist das Gericht, was dann passiert. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrt, sind von dir gewichen und alle Pracht und Glanz sind dir verloren und man wird sie nie mehr finden. Der Punkt ist, wenn wir anfangen, dem Heiligen Geist nachzufolgen, mit dem, was er für uns hat, dann ist es nicht mehr eine Frage des moralischen Maßstabes, ob das richtig oder gut ist, was wir tun. Das haben sie bei Jesus schon angekreidet, haben gesagt, das geht nicht, am Sabbat darfst du nicht machen. Es ist nicht eine Frage des Gesetzes. Es ist nicht, sondern die Frage ist, ob du treu bist dem Heiligen Geist. Und ob du mit dem Maß, das der Herr dir zumisst da drin, zurechtkommst. Ob deine Seele das annehmen kann und sich unter die Herrschaft von Gott bringen kann. Und ich stehe nicht, ich sage das hier ganz klar vor der unsichtbaren Welt, okay? Aber ich predige es mir selber zuerst. Ich strecke nicht den Finger auf, weil ich weiß, wer hier wie sitzt. Okay? Aber die Geister haben das zu hören. Weil in Jesus ist Versorgung, komplette Versorgung. Jesus hat die Todesangst überwunden. Woher kommt in meiner Seele die Sorge damals? Scheiße, was ist, wenn ich die Kreditkarte nicht mehr habe und keine Kohle ziehen kann? Was ist? Der nächste Schritt war dann, wo der Herr gesagt hat, pass auf, mein Freund, jetzt ist der Dispo dran. Na, nicht der Dispo auch noch. Das ist ja doch, mein Freund, den Dispo. Oh, habe ich mich schäbig gefühlt, bei dem Direktor anzurufen und dann zu sagen, ach, übrigens, den Dispo brauche ich jetzt nicht mehr. So. Völlig Banane eigentlich. Eigentlich schön, hätte ihm sagen sollen, also was, ich brauche den nicht mehr. Aber es war herausfordernd für mich, für meine Seele, weil es eine Sicherheit verloren hatte, weil sie wusste, das ist ihr Anker, wenn es nicht mehr reicht. Und mit was denn? Mit ihren Bedürfnissen. In Jesus ist perfekte Versorgung. In Jesus ist Freiheit für deine Seele, ist für meine Seele Freiheit. Dass ich noch nicht mal Angst haben muss vorm Tod. Überleg dir den Gedanken doch mal, wenn du solche Leute studierst wie den John G. Lake zum Beispiel. Kennt ihr die Geschichte, dass die hingegangen sind und der hat dann gesagt, streich mir diesen Schleim von denen, den die husten, auf die Hand. Ich glaube, John G. Lake war es. Und dann habe ich gesagt, spinnst du, Alter? Die sterben wegen diesen Bazillen und Bakterien, die da drin sind. Sagt er, streich's mir auf die Hand. Und sie haben es ihm auf die Hand gestrichen, haben es unter dem Mikroskop angeguckt und alle diese Erreger, Bakterien, Bazillen waren tot. Was wäre, wenn dieses eine Gebet, was diesen Menschen befreit, dich dein Leben kostet? Was ist dann? Weißt du, wie oft ich mich diese Frage schon gestellt habe? Was wäre dann? Wahrscheinlich in 99,9, ich weiß es nicht. Aber in ganz schön viel Prozent der Fällen wäre ich weg momentan. Ich würde meine Beine unter die Arme nehmen und wäre weg. Weil ich nicht diese Liebe habe in mir, in dem Moment sogar noch mein Leben zu geben. Vielleicht wird's mich berühren, wenn da irgendwas Schlimmes passiert. Aber wenn's an mein Leben geht und an meine Sachen, wie groß ist dann wirklich die Inspiration in meinem Herzen? Wie frei ist es dann wirklich? Und für uns ist es normal und deswegen ist es so dramatisch, dass es dieses Mittel der Schuldvergebung nur gegen Geld, gegen einen Preis gibt, plus dass dieses Mittel der Schuldvergebung der Welt nur auf Schulden basiert. Geld ist Schulden. Und diese ganze Nummer fängt nicht an beim materiellen Besitz, sondern bei meinem Herzen in der Frage, gehe ich dem Heiligen Geist nach oder nicht? Und zwar ohne Erwartung einer Gegenleistung. Was ist, wenn du jahrelang dafür gelebt hast und es nicht siehst? Was ist dann? Lebst du trotzdem weiter? Was ist, wenn wir, die wir hier uns aufgemacht haben, in 80 Jahren immer noch nicht den höchst ersehnten Durchbruch, das neue Jerusalem fällt vom Himmel sichtbar, hier haben? Was ist dann? Lebe ich dann, mache ich dann noch 5 Jahre weiter? Gehe ich nochmal dem nach, was der Heilige Geist mir in meinem Herzen sagt? Mache ich's nochmal? Oder nicht? Da fängt das an. Und die Frage ist, hast du deinem Gott, bist du diesem Geheimnis begegnet? Oder nicht? Ich habe noch viel zu entdecken, Freunde. Die Frage ist nicht, ob das so wäre oder nicht. Der Punkt ist so. Wir schauen die geistlichen Sachen und Schulden sind Schulden. Das ist ein Resultat von Sünde. Geld ist existent aufgrund von Schuld. Das Geld entsteht nur aufgrund von Schuld, weil ich dem Harald eingestehe, alles klar, ich schulde dir dieses Geld. Und dann in dem Moment entsteht Geldschöpfung. Und die Liebe von Geld ist die Wurzel allen Bösens. Nicht eine, sondern die Wurzel allen Bösens. Weil da drin Macht liegt. Wer ist nicht käuflich? Die Frage ist nur, wie teuer du bist. Wie teuer bin ich? Was ist, wenn du spürst diesen Auftrag nicht? Und die sagen, aber wir wollen. Komm, nicht 30.000, sondern 90. Wir zahlen dir 90.000, weil du es bist. Was ist dann? Was ist, wenn du 60.000 bräuchtest für die Ausbildung deiner Tochter? Was ist, wenn es die 60 wären? Was ist dann? Und du spürst, nein, der Heilige Geist sagt nein. Weißt du, ich mache so ein drastisches Beispiel, weil es an dem so schön ist. Du könntest auch noch sagen, dein Kind ist krank, dann ist es noch schlimmer. Weil es dann, was ist dann? Du kannst es aber auch an Kleinigkeiten machen. Wie viel nimmst du mit oder nicht mit untereinander? Wie viel lässt du dir doch bezahlen? Darin fängt es. Es fängt nicht an bei der Kohle und den Banken und so weiter, sondern es fängt bei der Inspiration an. Und das ist eine Frage von Liebe. Kann man mit in 2. Korinther 9, Vers 6. Schau mal, wenn wir verstehen, dass Geld eigentlich die Gnade in der Welt ist. Es ist das Mittel der Schuldvergebung. Und Schuldvergebung bekommst du durch Gnade. Okay? Das ist die Gnade des Königs, der dich begnadigt. Das sühnt deine Schuld. Die Gnade von dem König. Und Geld ist die Gnade in der Welt. Dann ist doch die Frage für uns, wie setzen wir das ein? Wie setzen wir diese Gnade ein? Wenn Jesus uns die Autorität gegeben hat, Schulden zu erlassen, dann ist doch die Frage für uns, wie gehen wir damit um? Jesus betet doch, Herr Vater, ich bete, dass du sie nicht wegnimmst aus der Welt, sondern dass sie in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Wir kommen nicht aus der Nummer raus, bis zu dem Zeitpunkt, wo uns Gott rausnimmt. Solange sind wir in der Welt und solange ist es völlig utopisch zu glauben, dass Geld da drin nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Ist so. Die Frage ist, in welcher Inspiration verwende ich das mir Anvertraute? Okay? Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit dem Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das kennt er alles. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, dem Sämann und Brot zur Speise, wird euch Saat darreichen und mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Und Gott gibt dem Sämann Samen und Brot. Gott gibt uns Samen zum Säen und zum Essen. Das Ding, die ganze Nummer fängt, auch wenn du an solche Punkte kommst, nicht an, mystisch zu werden. Okay? Wir hocken, also ich fange jetzt nicht an, zu Hause zu hocken und warte ich, dass irgendwie ein Stück Brot vom Himmel fällt oder sonst irgendwas, sondern ich versuche in der Inspiration vom Heiligen Geist damit umzugehen. Mal besser, mal schlechter. Wir brauchen uns da drin in der Bewertung. Wo ist es sauber, wo ist es nicht sauber? Aber Gott gibt dem Sämann Samen zum Säen und Brot zum Essen. Gott gibt uns Gnade, jede Gnade überreichlich. Und der Heilige Geist sagt mir, sagt euch, diesem vergib sie, diesem behalt sie. Es ist doch nicht meine Entscheidung. Die Frage ist, in welcher Inspiration wendest du dieses Prinzip an? Lukas 16, Jesus sagt ganz klar, er hat sich Freunde damit gemacht, mit dem ungerechten Mammon. Passt mal auf, ich lese noch mal vor. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, auch in vielem treu, wer im Geringsten ungerecht ist, auch in vielem ungerecht. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Da liegt eine Verheißung drauf. Was bedeutet es, den ungerechten Mammon gerecht anzuwenden? Moralmaßstab? Nein. Du brauchst den Heiligen Geist. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und wir, wenn wir in Christus sind, wenn wir es sind, sind unter dem Gesetz des Geistes. Und dann ist es nicht die Frage, ob du richtig warst im Sinne der Moral, sondern dann ist die Frage, ob du treu warst. Und ihr kennt das Gleichnis von den Talenten. Guter und treuer Knecht tritt ein in die Herrlichkeit des Herrn. Das Coole ist, Jesus hat genau diese Sache gelöst für uns. Jesus hat's gelöst für uns. Das ist die einzigste Hoffnung, die ich da drin habe. Ich habe es oft genug in meinem Leben bewiesen und Teile habe ich euch davon erzählt. Viele Teile habe ich euch nicht davon erzählt, wo ich genau da drin gefehlt habe und auch Fehler. Okay? Das Tolle ist, Jesus hat damit gedealt. Ein für alle Mal. Und das ist meine Hoffnung. Okay? Das ist wirklich unsere Hoffnung, auf die wir uns stützen dürfen, dass wir da drin richtig mit umgehen. Dass wir das lernen. Okay? Meine Hoffnung ist es da drin. Auch wenn das Thema tough ist, an sich. Römer 13, Vers 8. Seid niemanden irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, denn das, genau, das reicht schon. Seid niemanden irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Lukas 6. Und die Frage ist echt, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich nichts erwarte? Erstmal. Wie gehe ich damit um, wenn, das ist ja alles okay, wenn die anderen lieb zu mir sind. Was ist, wenn sie es nicht sind? So, jetzt bezahle ich aber. Streichen komme ich nicht mehr. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweige auch das untere Gewand nicht. Gib jeden, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wenn ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt die, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben die, sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr den Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Schau, der Punkt ist, ich glaube, das müssen wir lernen. Wir müssen das lernen, außerhalb von dem Prinzip von Gegenleistung unseren Antrieb zu haben. Dass ich nicht auf das, was ich hier auf der Erde dafür bekomme, laufe, sondern durch die Motivation, durch die Inspiration, durch die Liebe vom Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, das kann dir das Hirn sprengen, wenn du dir überlegst, wie sollte das denn funktionieren? Weißt du, unter uns muss das der Maßstab sein. Wenn ich was leihe, dann mit dem Anspruch, dass ich es nicht zurückkriege. Die andere Seite ist, seid einander nicht schuldig, als euch zu lieben. Das darfst du einfordern, okay? Alles andere ist natürlich an mich gerichtet. Wenn ich mir Geld leihe, dann habe ich auch zu schauen, dass ich es zurückbezahle. Das ist das charakterliche Maß, okay? Aber entkoppelt von dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Schau mal, wenn Gott tatsächlich vor 2000 Jahren seinen Leib wieder auf der Erde hergestellt hat, was ich habe schon oft gesagt, eine der schönsten Definitionen finde von Pfingsten, Heilige Geist ist ausgeschüttet worden, Jesus hat seinen Leib auf der Erde zurückbekommen. Das heißt, wir jetzt auf einer Wiederherstellungsreise sind, die endet im neuen Jerusalem, bis wir alle fähig sind, mit Jesus als Zentrum komplett zusammenleben zu können. Okay? Wir werden von da, wo wir stehen, als Teil des Leibes immer wieder Brückenlösungen haben, bis wir hinkommen, tatsächlich so mit Jesus zu leben, dass er das Zentrum ist und dann wird sich das neue Jerusalem manifestieren, es wird von oben runterkommen, wie auch immer das sein wird, okay? Das ist von der Inspiration ist das neue Jerusalem schon da. Ist ganz klar geschrieben, wir sind gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung zum Heiligen Berg. Okay? Das neue Jerusalem ist schon da. Wir sind dazu schon gekommen. Das heißt, wir können im Geist daraus anfangen zu leben. Bin ich total schon fähig, daraus zu leben? Nein. Aber stückweise werde ich es immer mehr. Mit viel Gnade von euch werde auch ich das schaffen. Okay? Oder viel Gnade vom Herrn und von euch. So, weil das eine ist, dass ich mit Gott mich versöhne und darin mehr zum Sohn werde. Auf der anderen Seite muss ich das darin ausdrücken, dass wir es zusammen hinkriegen. Also wenn das alles eine große Familie ist, dann und das beim Herrn doch eine Nummer friedvoller zugeht, dann muss das auch unter uns funktionieren, wenn wir alle wiederhergestellt sein und uns erkennen. Und jetzt schau, der Punkt ist der. Matthäus 6,33 sagt, sucht zuerst das Königreich Gottes. Das sagt Jesus, nachdem er das erste Mal der Großen ausführlich über den Mammon redet. Sagt er, sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und all dies, was sich auf Versorgung bezieht, wird euch hinzugefügt. Okay? Da steht, sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Dikaiosyne. Seine Dikaiosyne bedeutet die Gesetzmäßigkeiten, die durch ein Kollektiv zum Ausdruck, die durch die Gesetzmäßigkeiten eines Kollektives zum Ausdruck kommende Gerechtigkeit. Such die Konstellationen, wie gerade im neuen Jerusalem, wie vom Herrn her ihr in dieser Sache übereinkommen soll, und es wird euch werden. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die eine temporäre Gültigkeit haben, die nicht Prinzipien des Königreichs sind, sondern die temporär Gültigkeit haben, für uns für einen gewissen Zeitabschnitt. Macht so und so. Und in 3 Wochen merkst du, nee, mach so und so. Wir kommen überein, wir sagen, alles klar, du, wir spüren, okay, ganz praktisch, wir spüren als Haus, wir sollen bei uns diesen und jenen unterstützen im Haus. So, alles klar, fühlt sich gut an, mach mal vom Heiligen Geist aus in Ordnung. Ich spüre, ich soll 80% davon tragen. Okay, ihr könnt das auch so sehen, der Rest kommt von euch, ihr teilt es unter euch auf. In 3 Wochen merken wir, das war's bis jetzt. Alles klar, nee, jetzt, ich soll nur noch 50% tragen davon. Okay, versteht ihr? Es gibt Gesetzmäßigkeiten eines Kollektivs, Ordnungen, wie wir miteinander leben können, die einen Ausdruck von Gerechtigkeit des Königreiches haben, die nicht Gleichheit sind. Die können sein, müssen sie aber nicht. Der Ausgang ist nicht, dass er es gebunden ist. Wir sind nicht alle gleich. Und zwar nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern im Sinne von, so sagt es der Heilige Geist. Und darin ist die Frage, kann ich mich dieser Versorgung, kann ich mich diesen Ansagen des Heiligen Geistes unterordnen, damit es werden kann, wo zwei oder drei sich in meinem Wesen eins machen lassen eigentlich. Ja? Da wird es ihnen werden. Da bin ich mitten unter ihnen und es wird ihnen wo wir übereinkommen, da wird es uns dann werden. Das heißt, die Antwort ist Inspiration des Heiligen Geistes, ein Verständnis für die Gemeinschaft, was anfängt dadurch, dass du ins Königreich eintrittst, dadurch, dass du Gnade empfängst, und dann geht's weiter, indem du gibst. Es ist entkoppelt von dem, was du da drin erwartest. Erwart deinen Lohn vom Herrn. Das nächste ist, dass es sich ausdrückt in deinem Umgang mit Geld. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Sehst du auf das, was deine Seele will, oder sehst du auf das, was der Geist will? Das Schöne ist, Jesus hat alles dafür getan, dass wir fähig werden, da drin mehr und mehr zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle, der vollen Manneskraft Christi, vollen Mannesreife Christi hinzugelangen, okay? Jesus hat alles getan dafür. Und das fängt nicht alles da draußen an, bei den großen Zentralbanken und der UNO und bei all denen und so weiter. Nee, das fängt bei uns an. Die Frage ist, machen wir einen Unterschied? Weil Jesus sagt, ich sage euch dies, ich suche nicht die Ehre von niemand anderen. Ich suche sie nicht. Das sage ich euch, damit ihr errettet werdet. Im Umgang mit dem ungerechten Mammon liegt eine Verheißung, damit, wenn er zu Ende geht, ihr aufgenommen werdet in die ewigen Zelte. Wie wird uns Gott das unsere anvertrauen, wenn wir mit dem Geringsten nicht treu gewesen sind? Schaffen wir es, durch den Heiligen Geist geleitet, unsere Seele zu entkoppeln oder erneuern zu lassen, so rum, von all dem, was sie aus einer gefallenen Schöpfung als Prägung hat? Das ist der Punkt. Vier Punkte noch. Nicht so lang wie am Sonntag, okay? Und zwar wegen Tyrus. Weil wir vor anderthalb Jahren, als es um diese ganze Thematik auch sehr stark ging, auch mit den Enden der Erden. Deswegen will ich noch zwei, drei Sachen auch zu Tyrus sagen, weil die extrem spannend sind, okay? Und so viel dazu. Tyrus selber, und das, ihr werdet sicherlich schon mal darüber gelesen haben, all die, die gerne darüber lesen wollen, ich werde die Sachen nicht vorlesen, okay? Ihr könnt sie selber lesen. Jesaja 23 und 24, Hesekiel 26, 27, 28, Joel 4, Zacharja 9 und 10. Genau, das sind Bibelstellen, die ich euch empfehle, mal zu lesen zu dem Thema Tyrus. Tyrus ist, und im Hesekiel wird es beschrieben, bei dem Gericht über Tyrus, da gehen eigentlich fast alle Christen davon aus, dass, weil da drin ein Schirm der Cherub oder der Schirm der Cherub beschrieben wird, dass Satan selber der Fürst über Tyrus ist, der da drin gerichtet wurde. Und zwar, weil er teilhaftig war an einem Handel zwischen Himmel und Erde und er aufgrund der Menge des Handels Gewalttat sich in sich gesammelt hat. Und er hat seine Schönheit und seinen Glanz verkauft, um da drin Macht zu bekommen. Er hat selber gesagt, ich will den Wohnsitz der Götter in den Meeren bewohnen. Er wollte sein wie Gott selber, dieser schirmende Cherub. Und Tyrus ist der antigöttliche Versuch, ein Herrschaftssystem auf der Erde zu etablieren. Und das hat mit Handel zu tun. Okay? Satan hat, ihm ist das abgenommen worden, Satan hat genau das versucht, dass er gesagt hat, ich will sein wie Gott da drin und hat versucht, dieses Herrschaftssystem über den Handel aufzurichten. Und Tyrus ist inmitten der Meere. Tyrus hat Handel getrieben mit den ganzen Inseln. Müssen wir auf zwei, drei Bibelstellen. Heult ihr Schiffe von Tarsis, das ist Jesaja 23. Heult ihr Schiffe von Tarsis, denn es ist verwüstet ohne Haus. Beim Heimkommen aus dem Land Kittim ist ihnen kund geworden. Wehklagt ihr Bewohner der Küste, Kaufmann von Sidum, der über das Meer fuhr. Sie haben dich angefüllt über gewaltige Wasser. Das Meer spricht, das Meer deine Zuflucht. Okay? Da geht's die ganze Zeit um Tyrus. Fahrt hinüber nach Tarsis, heult ihr Bewohner der Küste. Ist das eure ausgelassene Stadt, deren Ursprung in den Tagen der Urzeit liegt, deren Füße sie hintragen, in die Ferne als Fremde zu wohnen? Wer hat dies beschlossen über Tyrus, die Kronensprenderin, deren Kaufleute Oberste, deren Händler die Geehrten der Erde waren? Der Herr der Herrscher hat es beschlossen, in den Hochmut aller Herrlichkeit zu entweihen und alle Geehrten der Erde verächtlich zu machen. Tyrus hat seinen Ursprung in den Tagen der Urzeit. Okay? Das ganze Ding, die ganze Sache ist ziemlich spannend, und zwar, wenn man sich anguckt, es gibt im Jesaja in der Bibelstelle, dass Gott die Erde gut gemacht hat. Und als er am Anfang, wenn man im ersten Mose liest, die Erde schafft, da wissen wir alle, okay, Gott schuf die Erde und sie war wüst und leer. Es gibt eine andere Bibelstelle, die sagt ganz klar, dass Gott die Erde gut geschaffen hat. Und die Vermutung liegt nahe, dass da drin etwas passiert ist, was dem Fall Satans nicht gleichkommen kann, sondern es lässt die Vermutung nahe, dass da drin der Fall Satans passiert sein könnte, zwischen dem ersten und zweiten Satz. Das kann man auch mal so sagen, okay? Der Punkt ist, dass Tyrus seinen Ursprung in den Tagen der Urzeit hat und ein Handelssystem, das versucht, Herrschaft über die Erde aufzurichten, seit diesen Tagen immer wieder besteht, Gericht erlebt. Und wenn man das durchliest, dann kommt ihr auch zu Bibelstellen über das Tal der Entscheidung und Gericht über Tyrus und immer wieder vollziehen sich diese Sachen, wenn du in die Schrift reingehst. Es ist ja auch im Sichtbaren schon mal passiert. Es gab ja tatsächlich eine Stadt von Tyrus, über die gibt's auch eine Prophezeiung, die auch untergegangen ist. So, und der Punkt ist, Tyrus ist ein Wirtschaftssystem, das mit Babylon und dem Mammon Hand in Hand arbeitet. Okay? Und Babylon in der Inspiration, wie wir es vom Turmbau von Babel kennen, versucht, die Leute zu sammeln, auf dass wir uns einen Namen machen. Okay? Da geht's, fängt's an mit Ehre, Anerkennung. Und Babylon, meiner Meinung nach, kannst du vor allem mit einem Grundsatz gleichsetzen. Nicht in der Gänze, das ist sicherlich umfassender, aber ein Punkt, den kannst du mit einem Grundsatz gleich machen. Mein Reich. Ich glaube, dass Babylon der Ursprung ist dafür, dass ich in meinem Reich König bin. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, warum Satan sagen konnte, guck, wenn du mich anbietest, dann werde ich dir all diese Königreiche geben. Welche denn? Ich glaube, all die der Menschen. Weil darüber, die Illusion, du bist in Freiheit da drin, stimmt nicht. Weil da drin ist ein Herr, der über dich herrscht. Wenn du glaubst, dass du aus der Gegenleistung, die du immer wieder erwartest, reich wirst, und das ist Freiheit, dann lass dir gesagt sein, das ist der Mammon. Und dass es dein Königreich ist, das ist meiner Meinung nach in Teilen, okay? In Teilen, nicht in der Gänze. Ein Punkt meiner Meinung nach von Babylon, dass du dir einen Namen machst, dass du da drin der König bist, dass du bekannt bist. Das zweite ist, dass diese Geister arbeiten zusammen mit dem Mammon. Dass du tatsächlich guckst, dass du dein Reich aufbaust. Über das, was bist du mir schuldig. Das funktioniert alles nur über Schuld. Okay? Und dieser Punkt, seid einander nichts schuldig. Die reden, wenn ihr leid, dann nur ohne etwas zurückzufordern. Und sind sehr klar, das ist entkoppelt beim Herrn. Okay? Und dieser Wohlstand der Nationen gründet sich auf dieser Inspiration in der Welt. Okay? Dass ich auf Gegenleistung fordere. Das funktioniert aber nur, wenn ich nach mir, mich, mir, meins guck. Weil den Reichtum kann ich mehren. So, in dem Moment, wo ich mein Leben verschenke, gebe ich es auf. Aber dafür brauchst du eine Liebe und das ist eine andere Inspiration in deinem Herzen. Und jetzt kommt zu den zwei, kommt Tyrus dazu. Und Tyrus ist ein Handelssystem, eine Wirtschaft, eine Systematik. Okay? Ich habe gerade eine Stelle vorgelesen und zwar in Jesaja 23. Ist das eure ausgelassene Stadt, deren Ursprung in den Tagen der Urzeit liegt? Deren Füße sie hintragen in die Ferne, als Fremde zu wohnen. Tyrus trägt seine Leute in die Ferne. Schau mal, wir haben im Studium, und der Punkt ist, diese ganze Thematik der Globalisierung, und ich will das nicht platt darstellen, aber der ganze Punkt der Globalisierung und das ganze Zusammenwachsen funktioniert aus zwei, drei Gründen. Das eine ist, es gibt ein einziges System, was weltweit die gleiche Sprache spricht. Das ist das Finanzsystem. Punkt eins. Deswegen funktioniert es so gut. Das zweite ist, dass dieses ganze System eines globalen Handels, ich müsste schätzen, ich weiß es nicht, aber zu wahrscheinlich 3/4 läuft der Warenverkehr über Schiffe. In den Ländern geht er nicht über Schiffe, da kannst gerade im ADAC, habe ich gestern, als ich auf dem Klo saß, gelesen, im ADAC ist eine Statistik drin, der größte Warenhandel inländisch ist mit LKW und danach kommen die Schiffe, okay? Tyrus funktioniert über die Schiffe. Tyrus treibt Handel über die Schiffe, okay? Plus, es trägt die Leute in die Ferne. Und zwar in der Art, ich glaube, und das ist jetzt wirklich meine Meinung da drin, ich glaube, diese ganze Thematik um die Globalisierung ist ja schön, viel von der Welt mitzukriegen. Und ich sage auch nicht jeder, der irgendwie jetzt den Wunsch hat, was mitzukriegen von der Welt, das liegt darin begründet. Bei uns war es so, dass uns nahegelegt wurde, mindestens ein Praktikum müsst ihr im Ausland gemacht haben. Macht ja auch Sinn, wenn du immer mehr irgendwie mit ausländischen Kulturen zu tun hast, um mit denen klarzukommen. Denkt mal drüber nach. Tyrus trägt seine Leute in die Ferne. So. Und jetzt gibt's einen zweiten Punkt und den möchte ich noch sagen, weil der ist mir echt wichtig geworden. Tyrus macht in diesem ganzen Konglomerat eine Sache. Guck mal hier, auch noch. Und du Menschensohn, erhebe ein Klagelied über Tyrus und sage Tyrus, das an den Zugängen zum Meer wohnt und Handel treibt mit den Völkern nach vielen Inseln. So spricht der Herr Tyrus, du sagst, ich bin vollkommener Schönheit. Dein Gebiet ist in den Herzen der Meere. Deine Bauernleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Wollt ihr mal zwei, drei Ausdrücke von Tyrus in der heutigen Welt hören? Guck mal, das ist auch in Hesekiel. Was ist es hier im Vers 9? Alle Schiffe des Meeres und ihre Seeleute waren in dir, um deine Tauschwaren einzutauschen. Söldner aus Pars und Lut, Putten und Putt waren in deinem Heer als deine Kriegsleute. Schild und Helm hängten sie in dir auf, die verliehen dir Glanz. Die Söhne Awads waren mit deinem Heer auf den Mauern ringsum und die Gamaditer waren auf deinen Türmen. Ihre Schilde hängten sie ringsum an deinen Mauern auf. Die machten deine Schönheit vollkommen. Habt ihr euch schon mal überlegt, jenseits dessen, dass Nationen irgendwie ihre Kraft demonstrieren wollen mit Militärparaden, warum machen die immer wieder diese scheiß Militärparaden? Hast du mal überlegt? Ich glaube, hier drin steht ein Teil der Antwort. Weil die Schilde Glanz verleihen. Okay, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich raus wollte, sondern auf Folgendes. Und das ist jetzt an zwei Stellen. Hesekiel 28. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere. Während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts verborgen ist unkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel Reichtum vermehrt. Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Okay, und dann kommt nachher das Gericht. Der Punkt ist, dass durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben, hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Behauptung, ich glaube tatsächlich, dass Gold und Silber ist vom Herrn. Okay, das ist ja keine Behauptung, sondern steht in der Bibel. Mein ist das Silber, mein ist das Gold. Dass Menschen das geraubt haben, und zwar in der Inspiration von einem Wirtschaftssystem zu handeln und angefangen haben, das zu prägen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der tatsächlich, und das ist einfach meine Behauptung, angefangen hat, Gott was wegzunehmen, was seins ist. Weil gebt dem Kaiser, was dem Kaisern ist. Und das Geld ist nicht Gottes eigentlich, sondern sein ist das Silber und sein ist das Gold. Okay? Und die Frage, in welcher Inspiration du tatsächlich diese Sachen verwendest und teilhaftig bist. Und jetzt kommt man mit in Joel 4. Denn siehe, in den Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, das Tal der Entscheidung. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Trank. Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philistäer? Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt. Und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft. um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hände der Söhne Juda verkaufen, und die werden sie an die Sabäer verkaufen, eine ferne Nation. Und denn der Herr hat geredet, ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute, schmiedet eure Pflugscharen Schwertern und eure Winzermessern zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held, eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher und versammelt euch. Dahin, Herr, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen, hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt, stampft, denn die Kälter ist voll. Die Kälterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Okay, das ist echt toll, wenn man das fertig liest. Ich kürze es jetzt ab. Schau mal, der Punkt ist eins. Du kannst nur jemanden verkaufen, den du besitzt. Du kannst nur etwas verkaufen, was du besitzt. Tyrus kann nur die verkaufen, die es besitzt. Versteht ihr das? Wenn wir teilhaftig sind, dass wir Gott in der Inspiration von Mammon und von Tyrus um sein Gold und sein Silber bringen und seine Kleinode in unsere Tempel oder in die Tempel von Tyrus schaffen, dann hat Tyrus meiner Meinung nach das Recht, uns an Griechenland zu verkaufen. Und das ist tough. Ich glaube, dass Tyrus eine Inspiration ist. Schau mal, Städte haben einen geistlichen Ursprung. Wie Menschen zusammenleben. Babylon ist eine Stadt, wo Leute in einer Art und Weise zusammenleben. Ich glaube, dass Überstädten geistliche Städte sind, die eine Inspirationsquelle sind, die eine Atmosphäre bilden in Städten. Aus dieser Atmosphäre heraus leben Leute. Okay? Und so wie diese drei Dämonen zusammenspielen oder diese Orte, Mammon, Tyrus, Babylon. In dieser Inspiration wird Gott geraubt um seine Leute, um die Freiheit, die für die Leute da ist. Und Tyrus beraubt Gott um sein Gold und sein Silber durch die Menschen, die sich teilhaftig machen an Tyrus. Und ich glaube, dass Tyrus dieses Wirtschaftssystem ist, das über Schiffe funktioniert, in der Inspiration von Mammon, Leistung und Gegenleistung. Und wenn wir an diesem System teilhaftig sind, und dann glaube ich, dass da drin Rechte entstehen für Tyrus, dass es sein Volk, Gottes Volk, an die Griechen verkaufen kann. Und die Inspiration, die kennen wir alle zu Genüge. Und jetzt schaut mal, Zacharja 9. Ausspruch, Wort des Herrn. Im Land Hadrach und Damaskus ist sein Ruheplatz. Denn dem Herrn gehört das Auge von Aram ebenso wie alle Stämme Israel. Und auch in Hamat, das daran grenzt, in Tyrus und Sidon, gewiss, sie sind sehr weise. Tyrus hat zwar eine Festung gebaut, hat Silber wie Staub aufgehäuft und Gold wie Straßenkot. Doch siehe, der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf den Meer erschlagen, und es selbst wird vom Feuer verzehrt. Aschkelon wird es sehen und sich fürchten, auch Gaza wird sehr erzittern, und Ekron, weil seine Hoffnung zu Schande ist. Und der König wird aus Gaza verschwinden, und Aschkelon wird unbewohnt sein. Und Mischvolk wird in Aschdod wohnen. So werde ich den Hochmut der Philister ausrotten, und ich werde seine blutigen Fleischbrocken aus dem Mund wegreißen und seine abscheulichen Stücke zwischen seinen Zähnen hinweg. So wird auch er als ein Rest übrig bleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammesvater in Juda und Ekron wie ein Jebusiter. Ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen durchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim, die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Wisst ihr, wie die da unten in Feuerland die Antarktis nennen? Ende der Erde. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangene. Auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt, den Köcher mit Ephraim gefüllt. Ich wecke deine Söhne Zion gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache dich wie das Schwert eines Heldens. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr stößt ins Horn und zieht ein Heer in Stürmen des Südens. Der Herr der Herrscher wird sie beschirmen und seine Schleudersteine werden fressen und zu Boden strecken. Und sie werden Blut trinken wie Wein und davon werden die Opferschalen und voll werden die Opferschalen wie die Ecken des Altars. So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines Volkes. Denn Steine an seinem Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln. Ja, wie anmutig ist es, wie schön ist es. Das Getreide lässt junge Männer gedeihen und der Most Jungfrauen. Gott erweckt seine Söhne gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands. Okay? Das ist eine Systematik und das ist eine Inspiration, die Hand in Hand arbeitet, wo jeder sein Reich hat, wo der Reichtum vermehrt wird, wo du teilhaftig bist, das aber nach Tyrus schaffst und dadurch dennoch in Griechenland landest. Und das ist ein Weckruf in diese Zeit hinein, dass die, die es hören, uns ergreifen. Okay? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, dass du anfängst bei mir, unter uns, Herr, dass du uns leitest, Schritt für Schritt, dass wir nicht teilhaftig sind an Tyrus, Papa. Dass wir nicht teilhaftig sind an der Inspiration von Mammon, sondern dass wir fähig werden, dich so sehr zu lieben, dass wir alles dir geben können. Papa, und ich bete, dass du uns rausholst aus Babylon, weil es ganz klar geschrieben steht, dass der Ruf da ist, kommt heraus. Und ich bete, Herr, dass du dein Werk tust, weil du deine Gemeinde baust. Und dafür danke ich dir. Ich sage, tu dein Werk, weil es steht es geschrieben, dass du sie baust. Herr, und ich begrüße alle Engel, die da sind, ausgesandt für das Werk des Dienstes, weil geschrieben steht, dass sie dienstbare Geister sind für die, die das Heil erben sollen. Papa, und ich befehle mit all dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, unsere Seelen dir an, dass du darauf aufpasst, dass du all das ordnest, dass du all das in die richtigen Ecken, Enden bringst und Papa, dass Freiheit daraus entsteht, dass wir fette Beute machen dadurch, dass es uns zur Freiheit dient. In Jesu Namen. Okay, einen ganz letzten Satz dazu. Entspannt euch, es ist Gnade da vom Herrn. Wir sind alle auf einer Entwicklungsreise, bis wir alle hingelangen, okay? Der Heilige Geist passt auf uns auf. Das ist das Gleiche wie beim Thema Pharmazie, okay? Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen Stück für Stück da reinkommen. Und deswegen vertraue auf den Heiligen Geist, dass da, wo du stehst, er Antworten für dich hat. Okay?